Nicht dann. Ich dachte, er wollte sich nur vor dem Treffen treffen. Nein, eigentlich war das nur. Das finde ich auch nicht, dass das schmeckt. Also,
Ohio und willkommen zur Podcast-Folge von Drei Frauen in Comics auf Abwägen. Wir haben es letztes Jahr schon gemacht und wir machen es auch dieses Jahr wieder, unsere Sonderfolge zur Nippon Connection, denn Christine war wieder ganz fleißig am Filme gucken. Hallo Christine!
Konnichiwa!
Hallo Sandra!
Ohio! Hallo Ariane!
Ohio.
Ohio, Ariane. Entschuldigung.
Ja.
Ja, wunderschön. Ich habe es ja schon gesagt, es war die Nippon Connection 2021. Es gab wieder ganz viele japanische Filme auf diesem wunderschönen Filmfestival online zu schauen diesmal. Christine hat sich wieder einen lustigen Pass für jede Menge Filme geguckt. Es gab auch wieder Gratis-Dokumentationen. Und ja, ich glaube, die kann einfach direkt mal anfangen zu berichten, was sie da alles geschaut hat.
Ja, ihr müsst navigieren. Also ich kann nochmal die Eckdaten. Ihr navigiert. Also ich sag nochmal kurz die Eckdaten.
Ich muss das Dings hier aufmachen. Ich denke, ich brauche keine Tastatur.
Deshalb habe ich ja gesagt, du musst scrollen.
Ja, ich habe aber ja meinen Stift.
Während du im Hintergrund die werkelst, kurz nochmal die Eckdaten. Also Nippon Connection fand vom 1. bis zum 6. Juni statt, komplett digital, normalerweise in Frankfurt vor Ort mit Live-Vorstellungen, wo es dann auch normal auch die Konzerte, Events, Vorträge, Essen, sehr wichtig, vor Ort gibt, was es dieses Jahr nicht gab. Dafür hat man, wer in Frankfurt gewohnt hat, hatte das, oder in der Nähe, hatte das Glück, man konnte dort auch Taschen vorbestellen und in den Taschen waren dann entweder kleine Goodies oder Lebensmittel oder Getränke gewesen, die man halt online bestellt hat, bestellt und bezahlt hat und dann wie Click und Collect, wie man es jetzt aktuell sowieso während Corona schon kennt und dann in Frankfurt abholen konnte. Ja. Ich wohne leider nicht so nah in Frankfurt, von daher konnte ich da leider keine Tasche holen. Dann.
Ich bin jetzt auf deiner Webseite, da muss ich hin, ne?
Genau. So. Ich fange einfach mal an, weil einen Film habe ich quasi schon geschaut, bevor alles anfing. Da gab es eine Vorabpremiere, da konnte man sich anmelden. Und dank Frei- und Homeoffice war das alles ein bisschen regelbar gewesen zu dem Zeitpunkt. Und so konnte ich die Vorpremiere von Ushiku vorab gucken. Das ist eine Dokumentation gewesen über Flüchtlinge, die in Japan Asyl gesucht haben, speziell halt zu dieser Region Ushiko. Und man muss dazu sagen, das ist die 90% der Dokumentation wurden mit versteckter Kamera gefilmt. Das heißt, der Thomas Ash, ist der auch Regie geführt hat, ist da aktiv in diese, in Anführungszeichen, Lager rein. Und hat mit den Männern gesprochen. Also es waren reine Männer, die er da getroffen hat. Eine Männerabteilung. Ich weiß nicht, wie die das unterteilt. Es gab wohl auch Frauen, aber da war er nicht gewesen. Und ja, normalerweise ist das so eine Art Auffanglager, so eine Art Zwischenbasis, wenn du quasi noch nicht in Japan leben darfst, noch nicht keine Zulassung für Arbeit hast, für Wohnung, keine Ahnung, wie so eine Überbrückung quasi. Damit du halt offiziell bist, bis du quasi offiziell als Flüchtling anerkannt bist und dann halt da in dem Staat, in dem Land leben darfst. So. Und Japan macht da auch ein bisschen Werbung für. Jetzt muss man dazu sagen, das ist mehr Propaganda wie Realität. Denn allein von 2010 bis 2019 haben sich von den ganzen Flüchtlingen, die da, ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, ich glaube 2500 sind es, es sind gerade bei 0,4% anerkannt worden, damit man mal eine Zahl im Kopf hat. Und der Thomas Ash ist halt aktiv halt in das Lager dahin. Also ich nenne es immer Lager, weil es hat auch einen Grund, warum ich es so nenne. normalerweise dürfen die da recht offen leben, aber die müssen, wie ein Gefängnis war es. Also die haben auch selber gesagt, das ist wie ein Gefängnis gewesen. Die haben immer Anträge gestellt. Die Besucherräume waren mit einer Glasscheibe, also Glas, Plexiglas, ich weiß nicht genau, was ist getrennt. Man konnte sich nicht anfassen, in keinster Weise. Und das hat jetzt nicht nur was mit Corona zu tun gehabt, sondern das ist immer so. Es ist so schlimm, man konnte wohl gewisse Anträge erstellen, dass man halt auch raus darf. Irgendwie, man hatte irgendwie so gewisse Zeiten, wo man theoretisch hätte rausgehen dürfen. Aber die hat man irgendwie nicht so einfach bekommen. Die hat man nur bekommen oder bekommt man nur, das Lager gibt es ja noch, die bekommt man nur, oder haben die Männer halt festgestellt, wenn man in Hungerstreik geht. Und dann sind da wirklich gestandene Männer, die gesagt haben, ich möchte aus meinem, also wirklich unterschiedliche Nationalitäten, die auch teilweise in Dokumentationen auch schon fließend Japanisch gesprochen haben, muss man dazu sagen. Also die haben da nicht nur mit ihrer Heimatsprache also, oder Englisch gesprochen, sondern viele haben auch wirklich schon fließend Japanisch gesprochen, die dann wirklich in Hungerstreik gegangen sind, weil sie so kaputt waren, weil sie halt raus wollten, weil die teilweise Verwandte oder Frauen hatten, die in Japan lebten, also wirklich Gebürtige auch. Da ist einer zum Beispiel, der ist mit einer Japanerin verheiratet und der hat halt trotzdem kein Recht bekommen, da zu leben. Also es sind die unterschiedlichen Fälle, nimmt der da auf und auch die Gewalt, die es dort gibt, das ist schon unmenschlich. Was halt gut ist an dieser Dokumentation, ist wirklich dieser eiskalte Blick da drauf und relativ unkommentiert. Also es passiert unkommentiert. Und sowas mag ich ja generell.
Wenn die sogar schon Japanisch sprechen, sind die da ja auch schon eine Zeit lang, ne?
Ja, oder sie haben sich's beigebracht, was auch immer. Also das ist, also das waren alles, das war jetzt hier nicht so, du hast wirklich gesehen, die wollen dahin, die wollen da arbeiten, die sind dahin mit dem Ziel, ich kann in meinem Land nicht leben. Der eine hat auch gesagt, er möchte lieber sterben. Also beziehungsweise er hat gesagt, man hätte am Ende hätte er gewusst, wie es da ist, wäre er überhaupt nicht aus seinem Land geflüchtet, weil dann hätte er auch dort sterben können. Und das sind so teilweise so eiskalte, wirklich emotionale Aussagen, die da kommen, die halt der Wahrheit entsprechen. Das als Einstieg war schon hart.
Ja, das ist echt heftig.
Ja, der wurde auch dann halt noch beleuchtet hier. In den Dokumentationen war ganz oft die Olympischen Spiele auch die Rede. Und also wer sich mal ein bisschen mit japanischer Politik befasst hat, der wird auch feststellen, dass da viele nicht mit der Politik einverstanden sind, die dort herrscht.
Mhm. Ob die das noch?
Allein die Olympischen Spiele zum Beispiel ist auch so ein Kapitel.
Ob die das noch absagen?
Da habe ich auch später noch was gesehen gehabt. Da habe ich einen Vortrag, wo es auch um solche Sachen ging. Und da wurde halt auch gezielt die Frage gestellt und man musste erst mal lachen. Also es sind alles welche, die in Japan leben oder da studieren oder halt Wissenschaftler. Die möchten halt nach außen ein gutes Bild geben. Und auch wenn 80% der Bevölkerung...
Da haben sie aber leider schon verpasst.
Ja, also das und selbst bei den wenn 80% und wie gesagt, teilweise auch mit dem Vermerk vor Corona schon gesagt haben, sie wollen die Olympischen Spiele nicht haben. Und die Regierung setzt das trotzdem durch, die boykottieren das, also die Bevölkerung da drüben boykottiert das, die ist dagegen.
Ja, und diese ganzen Opfer, also die, ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob sie vielleicht Flüchtlinge da auch eingesetzt haben, weißt du, weil sie ja, sie haben ja viele aus, ich glaube, Indien und ich weiß nicht, aus welchen Ländern noch, Korea?
Also ich weiß, dass sie halt viele, die arbeitslos sind oder halt an der untersten Grenze halt leben, halt auch viel ein, halt für die ganzen atomaren Unglücke, die da waren, um da Reinigungsarbeiten durchzuführen.
Ja, auch ein netter Job, ne?
Ja, da, weil die suchen ja Arbeit.
Also ich weiß nur, also, ich hoffe, dass halt die SportlerInnen, die da, falls das stattfindet, dass die Nationen da irgendwie ein Signal geben, dass die wenigstens was Offizielles machen, was Öffentliches.
Also man rechnet nicht mehr damit, dass es abgesagt wird.
Ja, ich fürchte auch. Wir müssen vielleicht nochmal dazu sagen, für alle, die diese Folge noch nicht gehört haben, also außer Christine hat niemand was geguckt, oder? Ariane, hast du auch was geguckt? Ein bisschen was, ne?
Ich habe eine Dokumentation mir angeschaut, die läuft aber wohl außerhalb der Nippon Connection, wenn ich das richtig verstanden habe, von Christine und ist auch immer noch verfügbar.
Ja, aber da kommen wir ja noch zu, ne?
Genau.
Also ich habe nichts geguckt, deshalb stelle ich viele komische Fragen. Und esse übrigens,
was ja auch gut ist,
Buchstabenkekse, die so alt sind, dass sie nicht mehr knuspern. Also, wirklich, ich habe die ganze Zeit schon gegessen, man hört es nicht.
Das ist sehr löblich. Demnächst darfst du immer
halte Buchstabenkekse essen. Du hast sie extra über Nacht stehen lassen, damit sie Feuchtigkeit
nee, ich
hab
sie,
aufgesaugt
ehrlich
haben.
Ehrlich gesagt, vor Weihnachten gekauft, glaube ich. Und hier habe ich noch so andere, so, wie heißen diese italienischen?
Fissini? Nein. Amarettini?
Okay. Okay, die sind hart.
Ist der Zahn noch dran?
Ich wollte sagen, Gebiss noch drin?
Ja, sind wir mal gespannt, was da passiert in Japan, ne? Zu den Spielen.
Werden wir ja noch mitbekommen.
Ja, next. Ich habe gesehen, du hast ja irgendwie also 523 Filme gesehen, gefühlt.
Habe ich nicht.
Aber viele.
Okay, 225.
Ich hab mir halt bewusst in der Woche halt für sowas Zeit genommen. Mhm. Ja. Ich habe mir dort auch es gab so Bundles zu kaufen von verschiedenen Thematiken. Da habe ich mir eins geholt, was die Grundthematik Filmmaking hat. Unter anderem, weil da halt auch Filme von Regisseuren dabei gewesen sind, die mich interessiert haben. Und ein erster, den ich als Einstieg geguckt habe, heißt It's a Summer Film. Ich bin eigentlich fast an jeden Film recht neutral rangegangen, weil ich halt wirklich die Regisseur oder Regisseurin mir eigentlich nichts sagten. Und so ein Trailer ja nicht immer unbedingt viel aussagt, beziehungsweise ich die Trailer ja gerne abbreche, wenn die zu lang sind, damit mir nicht so viel erzählt wird. Ja, also in dem Film geht es eigentlich um drei Schülerinnen, die alle sehr gut befreundet sind, und an denen ihrer Schule gibt es wohl eine Art Filmclub. Und dann gibt es einen regelmäßigen Filmwettbewerb, wo halt die vor allem Schülerinnen sind es, die dort Filme erstellen und die dann präsentieren. Und am Ende wird ein Gewinner quasi gekürt. Das gab es wohl im Jahr zuvor auch schon. Und da hat eine... Ich war etwas irritiert vom Namen, aber ich vermute mal, das ist ein Spitzname gewesen, weil die heißt Barfoot. Hieß das junge Mädel, die ist etwas eigen und dieser eigene Stil entspricht halt nicht dem Klischee der meisten Highschools und entsprechend hatte sie letztes Jahr nicht so gut abgeschnitten. Aber sie war trotzdem so motiviert und sagt, nee, ich möchte es dieses Jahr wieder machen. Und ihre Freundin sagt, ja, bist du dir sicher? Bist du dir sicher? Ja, ich möchte und ich mache einen Samurai-Film. Nun... Also sie liebt halt diese alten Klassiker, diese japanischen Klassiker, diese Samurai-Filme, und man spürt diese Leidenschaft auch komplett in dem Film. Das heißt, der Film ist eigentlich eher so eine Hommage auch an die alten Filme, an die alten Samurai-Filme, die jetzt halt durch die neue, junge Generation nochmal neu belebt werden. Und gleichzeitig im Hintergrund ist halt so ein bisschen mit Jugendliebe und Anhimmeln und Gemeinschaft. Arbeiten wir miteinander oder gegeneinander? Also es ist so ein bisschen Coming-of-Age-Film. Ist sehr sympathisch gemacht, hat auch viele Witze, also es geht so in die Humorrichtung war das auch gewesen. Ist sehr witzig gewesen, kann man sich gut angucken.
Also das ist dann mehr eine Dokumentation über den Samurai-Film als der Samurai-Film selbst?
Nein, es ist keine Dokumentation.
Nein. Okay, das heißt, weil man sieht dann am Ende tatsächlich das Ergebnis, den Samurai-Film?
Jein. Ich möchte nicht spoilern.
Okay.
Der Hauptpunkt ist drei Mädchen, beziehungsweise vier, weil es gibt ja noch eine Konkurrentin, die als Schulprojekt einen Film produzieren wollen. Und das okay. Du siehst halt, wie der Film entsteht, wie die Leute halt dazu bringen, welche Hochs und Tiefs sie machen. Der ganz normale Alltag, wie Schulalltag, und nebenbei hast du dann so ist so in der Sommerzeit, so Ferienzeit teilweise, wo die halt, also beziehungsweise ist größtenteils Ferienzeit, wo die sich halt damit beschäftigen.
Der Titel It's a Summer Film deutet jetzt auch nicht unbedingt auf einen Samurai-Film hin, muss ich sagen. Ja. Aber ich habe echt...
Sie sticht halt nur hervor, weil sie halt so alte Filme mag. Und das andere Klischee, sie mag halt nicht, weil der Konter ist nämlich Romanze. Und sie mag keine Romanze. Ja. Aber
ich wusste gar nicht,
Szenen,
dass du einen Film gedreht hast.
Ja.
Christine, ich habe keine Ahnung von Samurai-Filmen und Samurai. Gibt es denn eigentlich in diesen alten Filmen auch Frauen, die Samurai spielen?
Ja.
Ist das eher die Ausnahme oder durchaus üblich?
Ich bin jetzt nicht so tief in der Materie drin. Allerdings sind es eher die Männer. Es gibt aber durchaus Frauen, die auch diese Kunst, diese Schwertkunst auch beherrschen. Es geht ja überwiegend halt um die Schwertkunst dann auch, die dann angewandt wird. Und da sind auch schon Frauen, aber es ist überwiegend ein Männerjob. Das, ja, ist wie der Soldat quasi.
Ja,
Auch überwiegend Männer.
ich weiß auch nicht den Unterschied zwischen, also es gibt doch Samurai und ist,
Das waren quasi die Beschützer gewesen.
ah, okay.
Und die haben einem Herr gedient. Quasi, die waren die Beschützer des Herrn,
Eines
waren ihm
Herren.
unterwürfig.
Leibgarde,
Ja, sowas in der Richtung
sozusagen.
war es. Und das waren halt Männer. Aber in den Filmen gibt es halt auch, es gibt auch Filme, wo halt Frauen diese Rollen übernehmen. Und sei es nur, weil sie halt die Schwertkunst halt auch kennen und halt diese Beschützerin spielen. Und ich meine jetzt nicht irgendwelche amerikanisierten Versionen,
Ja.
ohne irgendwelche Titel nennen zu wollen.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Gut.
Entschuldigung.
Ja,
Ja,
der
und
nächste Punkt. Ja,
was
ja.
hast du aus diesem Bundle noch was geguckt?
Ja, aber ich hab die nicht der Reihenfolge nachgeguckt, weil das sind, man muss sagen, das sind viele Filme, gingen über 2 Stunden. Und ich habe
Oh.
dann, je nachdem, wie ich abends Zeit und Lust habe, halt wirklich teilweise wirklich auf die Zeiten geguckt und danach Filme geguckt.
Das ist
Von
auch
daher habe
meine
ich die nicht.
Methode.
Weil es gibt auch einen Film, der ging 2 Stunden und 30 Minuten. Also das, ja. Auch wenn es einer meiner Lieblingsregisseure ist, die ich so in den letzten Jahren kennengelernt habe aus dem japanischen Film, der musste dann noch ein bisschen warten, weil mal so 2,5 Stunden nach der Arbeit hinsetzen ist nicht immer so easy. Ja, deshalb habe ich erst was außerhalb des Bundles geguckt, einen Film, der mir direkt ins Auge gefallen ist. Ich bin ja eh so jemand, ich mag das ja auch bei Manga, mag ich das sehr, wenn die halt diese Katastrophen in Japan halt von Opfern oder Beteiligten oder die das mit beseitigen halt beschrieben wird. Und Voices in the Wind, darum geht es um das schwere Erdbeben, was damals 2011 geschehen ist, wo der Tsunami über eine größere Region, beziehungsweise man nennt es das Tohoku-Erdbeben, hinüberweg ist. Das hat ja weltweit, ging das ja durch die Medien, wo dann auch das schwere Unglück von Fukushima dann auch passiert ist. Und dieser Film hat das so ein bisschen als Kern, denn ein Mädchen, eine Teenagerin hat damals ihre Eltern und ihren kleinen Bruder darin verloren. Sie lebt jetzt bei ihrer Tante. Ich muss übrigens kurz was dazu sagen. Ich sehe verdammt selten Japanerinnen mit Sommersprossen. Ich war total fasziniert von der Schauspielerin, weil die Sommersprossen hat. Das war so ungewohnt gewesen, also hübsch, also richtig hübsch, und das war so ungewohnt gewesen. Ja, nur
Aber
so
ha
als.
haben die keine oder bleichen sie ihre Haut oder schminken sie das? Weißt du das? Ist das so
Die
üblich?
gehen nicht in die Sonne. Das ist.
Ach so, und dann kommen die. Ja, okay. Stimmt, ich bin.
Aber in dem Maß, also es ist quasi. Du kennst doch bestimmt die Jungen, die. Gerade bei so Rotblonden sieht man das sehr oft, die dann, sobald die Sonne rauskommt, puff, ist das
Naja.
ganze Gesicht voller Sonne. So ähnlich war das bei ihr. Und das war.
Ja,
Also ich
schön.
total hübsch, aber ungewohnt halt gewesen. So. Also die Schülerin heißt Haru, hat halt damals ihre Eltern und ihren kleinen Bruder verloren, hat halt innerlich die ganze Zeit damit zu kämpfen, weil das größte Problem, was sie halt auch hat, ist, dass sie nie gefunden wurden. Also sie hat quasi dieser Gedanke, dass sie nie gefunden wurden, der nagt halt in ihr. Sie lebt halt bei ihrer Tante und eines Tages hat die Tante aber also nicht Nervenzusammenbruch, sie hat halt einen Zusammenbruch und muss ins Krankenhaus. Und das ist für sie. Ist so ein Trigger in dem Moment, dass sie dort weggeht und das erste Mal wieder in diese alte Region, ihre alte Heimat quasi zurückkehrt. Und sie läuft da so die Straßen nach unten. Ich weiß nicht, ob man so Bilder vor Augen hat. Das ist ja immer so, wo du so Straße hast und rechts und links liegt der ganze Schutt noch. Und da läuft sie halt lang und bricht dann halt auf einem dieser Wege zusammen, als alles über sie überkommt und ein Bauer, ein Mann, der da halt gerade langfährt mit seinem kleinen Auto, sieht das halt und fragt sie, was los ist. Und sie ist da total benommen, reagiert auch gar nicht. Und er verfrachtet sie halt ins Auto und sagt, komm, du kannst hier nicht liegen bleiben, nimmt sie mit zu sich und seiner Mutter und sagt hier, komm, damit du erstmal zu Kräften kommst, trink was, ess was und wenn es dann soweit ist, bringe ich dich nach Hause. Also sie redet auch nicht zu dem Zeitpunkt, also die ist so paralysiert, die ergibt kein Wort von, sie lässt quasi alles mit sich machen. Und er richtet dann, das ist so wie so bäuerlich halt, so ein bisschen, alles ein bisschen vollgestopft, da ist so die ältere Mutti, die damit ist und die Mutti hat Demenz, die dann natürlich 5-mal nachfragt und erst glaubt, dass von ihr jemand nach Hause gekommen ist, der aber schon längst gestorben ist. Und dann kommt halt raus, dass die Omi damals den Zweiten Weltkrieg, die eine Atombombe mitbekommen hat und halt davon erzählt. Und dann taut die Haru ein bisschen auf, also minimal, nach dem Motto, da erzählt jemand ein anderes Schicksal. Und der Bauer erzählt dann auch, was ihm damals in der Flut passiert ist. Einfach so im Gespräch, so nebenbei. Er bringt sie dann, nachdem er irgendwann rausgekriegt hat, was los ist, bringt er sie dahin, wo sie hin möchte, weil sie lässt sich natürlich nicht nach Hause zu ihrer Tante fahren, sondern sie will ja eigentlich, will sie ja zu dem Haus, wo sie mal gewohnt hat. Und dann beginnt so ein kleiner Roadmovie ist das, weil sie begegnet dann immer wieder Leuten, die sie dann halt so per Tramping halt nehmen. Und unterschiedlichste Menschen erzählen ihre Geschichte, die alle irgendwie in Verbundenheit mit dem Erdbeben damals sind. Sei es, weil sie jemanden verloren haben, weil sie neues Glück gefunden haben, was auch immer. Alles steht da im Zusammenhang. Und du siehst richtig, wie der Film so eine Entwicklung aufnimmt, wie sie langsam so reflektiert. Sie ist nicht die Einzige, der ihr das passiert. Es sind viel mehr Leuten, ist sowas passiert. Also ist eine sehr angenehme Stimmung. Also drückend, aber nicht zu schwer. Es ist sehr angenehm. Und der Knackpunkt ist halt am Ende halt, wenn sie wirklich ihr Haus wieder, du wirklich siehst, was wie das damals gewütet hat. Und alles brach es. Und teilweise können die ja teilweise noch gar nicht mal in ihre Leute, in ihre Häuser zurück, weil ja alles gesperrt ist. Wegen dem Atomunglück auch. Ja, also 1A gespielt, also du kannst die Emotionen an ihr ablesen, du kaufst ihr das auch komplett ab, dass sie da mit den Nerven am Ende ist und das nicht verarbeitet hat.
Ja, ich dachte erst, das würde einen so ganz runterziehen, aber ist dann ja doch nicht so, ne?
Nee, weil es kommt dann noch eine Schlussszene, die möchte ich jetzt nicht beschreiben. Es gibt welche, die gehen da drauf ein. Ich möchte es nicht. Ich sage nur, es gibt auf jeden Fall eine Dokumentation auch auf NHLK, die sich mit einem Telefon befasst, das vor dem Unglück von einem Privatmann erbaut wurde, weil er mit seiner Frau telefonieren wollte, die gestorben ist, weil er wollte irgendwie mit ihr reden. Also hat er eine Telefonzelle aufgebaut und hat dann halt ein Telefon installiert und hat dann halt immer abgerufen und hat es halt quasi so getan, als ob er mit seiner Frau telefoniert, einfach weil ihm das Reden geholfen hat. Und dann kam halt dieses schwere Unglück und er hat dann kurz darauf beschlossen, die Telefonzelle öffentlich zugänglich zu machen. Und seitdem besuchen Tausende diese Telefonzelle nur mit, um ihrem Verstorbenen zu sprechen.
Okay, cool. Dazu kommst du, glaube ich, noch, ne?
Ja, viel mehr gibt es ja gar nicht zu sagen.
Aber ich sehe das hier auf deiner Liste.
Das ist so ein Part aus dem Film auch. Was mir auch bei dem Film sehr gut gefallen hat, um jetzt mal auf die Optik einzugehen, ich finde die ganze Zeit, der hat es wie so einen orangenen Filter drüber gehabt. Das gibt den immer noch mal so eine Wärme. Also du hast nicht so starke Kontraste gehabt, sondern es war alles so, als ob da überall so ein leichter orangener Filter drüber ist. Dadurch wirkte das alles so gedämpft und warm. Das war irgendwie sehr angenehm, auch den Film zu gucken.
Das erinnert mich so ein bisschen daran an so Comics, wenn die so extrem sind. Ne? Haben wir ja häufiger schon mal drüber geredet. Über posttraumatische Belastungsstörung oder so, dass die dann oft eher so funny-mäßig ein bisschen und nicht so krass gezeichnet sind, damit es vielleicht nicht so zu heftig wirkt.
Ja, man ist hätte das auch einfach knallhart so? Mit. Nee, also Humor ist definitiv nicht, das ist schon sehr deutlich, es ist halt wirklich so, manchmal fragt, man darf es natürlich nicht weiterhin erfahren. Es ist natürlich teilweise, wenn man sagt, also man darf nicht hinterfragen, könnte das wirklich so passiert sein? Also es ist. So weit darf man da nicht gehen. Das ist halt ein fiktiver Film, der halt einfach aufzeigen will, wie ein junges Mädchen das verarbeitet. Diesen schweren Verlust. Und ich finde, das hat man ganz gut hinbekommen. Auch mit der Musik, die dann im Hintergrund so ein bisschen läuft. Also?
Sowas ist ja auch wichtig, weil das haben ja sicherlich viele noch immer nicht richtig verarbeitet in Japan.
Nee.
Dieses Unglück. Also von daher.
Hast du
ist es scheinbar ja auch wirklich diese Stimmung des Filmes etwas, was den Leuten auch Kraft geben könnte.
Ja, denke ich auch.
Hast du eigentlich im Original geguckt mit Untertiteln oder sind die synchronisiert ins Englische?
Kein Film war synchronisiert. Ah. So 99% englische Untertitel, es gab nur der Anime war mit deutschen Untertiteln. Mhm. Dafür sind die zu frisch teilweise.
Ja.
Ich, auch selbst wenn, hätte ich die eh mit Original und Untertitel geguckt. Also. Und da die Sprache jetzt nicht so schwer ist, also da jetzt in den meisten Fällen nicht so viel geredet wird, ist es auch nicht schlimm, englische Untertitel zu lesen. Also.
Ja, aber man muss immer hingucken. Das kann man nicht nebenbei also machen, wollte ich sagen.
Nein, nein. Also nein. Es ist manchmal sehr angenehm, einfach nur den Klang der Stimmen zu lauschen.
Ja, das ist Geschmackssache, ne?
Ja, wenn man japanische Filme schon mal gehört hat, wird man wissen, was ich meine.
Ja, ich schlafe ja oft ein, wenn ich was Englisches höre. Ja, ja, weil ich das beruhigend finde. Ja. Japanisch habe ich jetzt noch nicht geguckt, deshalb, ich finde das einfach beruhigend, weil ich nicht genau hinhören muss. Dann so. Ist manchmal schwierig, wenn man Meetings hat mit Leuten, die Englisch sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Ist mir eigentlich egal, in welcher Sprache, wenn die Stimmen sozusagen stimmen, dann ist das sowieso.
Ja,
ja, es ist auch ein gewisser Ton. Ist mir egal. Wenn jemand halt ohne wirkliches Klangbild spricht, dann hat das ja auch so eine beruhigende Wirkung. Mm.
So wie Bob
egal,
Ross.
Wie ernst die egal wie ernst die Thematik ja, ist oder so, denkst du, ja, rede weiter.
Ja. Ja, und jetzt überleg mal, wie viele Leute zu irgendwelchen Hörspielen oder Podcasts einschlafen. Ne? Die hören die ja jetzt auch nicht auf Englisch, Japanisch oder sonst
das,
was, sondern auf
sollte
Deutsch.
Sollte uns jetzt Sorge machen, weil wer schrieb uns noch, dass er uns immer zum Einschlafen hört? Ja. Also den regulären Podcast. Weil wir nämlich.
Ja, wir haben halt angenehme, beruhigende Stimmen.
Beruhigend einschläfernde Stimmen haben.
Und jetzt schlafen
das
Sie.
Das ist schon wieder zu creepy.
Ja, das ist wahrscheinlich creepy genug dann. Ja.
Wahrscheinlich schlafen die Leute auch genau dann ein, Christine, wenn wir über Blut und Zerstückelung sprechen. Weil wir dann immer so ein bisschen, ach, ja,
genau.
Unsere
langgezogenen Seufzer. So, genau. Deshalb schlafen auch meine Katzen immer so selig neben mir, wenn ich hier am Quasseln bin.
Aha, siehst du.
Und bevor wir jetzt zum nächsten Film kommen, habe ich ein kleines Wissensquiz für dich, Christine.
Oh je.
Also
für mich?
Ein Japan-Quiz.
Ach, super.
Welchen Namen trägt die Nordinsel Japans? A. Honshu, B. Kyushu, C. Hokkaido.
Bing. Mein Geografiewissen ist eher so, wo ist Norden, wo ist Süden?
Ich dachte, das passt zu dem. Des nächsten, was du vorstellst.
Nee, meine Frage war, ich habe nicht. Du hast den unten Vorschläge genannt, ich habe die nicht mehr. Ich habe.
Ach so, Honshu?
Ja.
Kyushu? Hokkaido?
Nein. Ich glaube, Honshu ist die Hauptinsel, oder?
Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ariane, du darfst auch antworten.
Also Kyushu definitiv nicht, weil das ist unten, das weiß ich
ja,
definitiv.
Ja, richtig, damit hast du die Frage richtig beantwortet.
Ach stimmt, im Norden, oder, ja. Hokkaido. Du hast gefragt, im Norden, nicht im Süden.
So wie der Kürbis.
Ja, ja, Kyushu ist ja unten dann. Ja,
ich habe das alles noch nie gehört.
Okay, weil wir lernen jetzt, Topf. Die Nordinsel ist der Kürbis.
Ja, genau.
Gut.
Und über Kyushu möchtest du was erzählen?
Drei Frauen
ich, ne?
In Comics, wir vermitteln Wissen.
Ja, das Witzige ist nämlich, weil es gab einen Vortrag über den. Siehst du, da hätte ich mein Geografiewissen. Über den Süden Japans. Nee,
ja,
über den Norden. Nee, Süden Japan.
Wenn ich mich ausgekannt hätte, hätte ich jetzt gefragt, wie heißt der Süden irgendwie Japans? Dann hättest du
es gewusst.
Aber ich habe ja nicht gewusst, dass das im Süden ist. Wie soll ich das ahnen?
Nein, ja, da gehe ich jetzt nicht groß drauf ein. Ich habe halt auch ein paar Vorträge mir angehört. Theoretisch hätte mich auch noch mehr interessiert, aber ich musste ja auch mal arbeiten und so. Ich war ja nicht die ganze Zeit zu Hause. ja, da war ein Reise, ein Vortrag, da wurde halt so ein bisschen wie, wie nennt man das? Mit Bildern
Dia
halt.
Dia-Show?
Genau, Dia-Show. So ähnlich wie eine Dia-Show und manchmal kleine kurze Videos, wo dann halt so ein bisschen über den Süden Japans, der gerne ein bisschen außen vor gelassen wird, obwohl das eigentlich eine Insel ist oder beziehungsweise eine Region, die man auch gut im Winter besuchen kann, weil dort nicht so stark der Wintereinbruch ist, wie im restlichen Land. Ja, war ein sehr interessanter Vortrag und man konnte sich danach dann sogar, beziehungsweise sie haben ein Internetprofil, die Tourismusseite. Ich kann die habe ich glaube auch irgendwo verlinkt. Und die haben auf Instagram, da kann man die anschreiben und kann halt auch um Infomaterial bitten. Habe ich jetzt auch schon gemacht. Kriege ich zugeschickt. War sehr schön. Vor allem, weil da unten halt viele Wälder und Natur, also gerade wenn man viel in die ländlichen Regionen rein will. Ja, das sah schon schön aus da unten.
Ich bin nur überrascht. Dia-Vortrag. Ich dachte, sowas gibt es gar nicht mehr.
Das war Bild.
Oder nur noch, wenn so in hier nebenan, ja, klar, die ist so ein Wohnstift. Also da gibt es dann manchmal Dia-Vorträge. Oder in der Reha, wenn ich da war.
Nein, das war halt so eine PowerPoint-Präsentation. Aber PowerPoint-Präsentation klingt nicht so schön.
Nee, das stimmt.
Wie Dia-Show.
Ich finde, Dia-Club-Show klingt immer schöner.
Power-Dia-Show.
Die Dia-Power-Show.
Ja. Ja, ich glaube, es ist schon die Doku, die Ariane auch geguckt hat.
Ja, das ist richtig.
Also es gibt generell, wer da mal Interesse hat, es gibt auf NHK World, gibt es einige Dokus, die dann halt, so ähnlich wie bei uns, wie jetzt Arte oder so, gibt es halt so Dokus, die dann for free, meistens so ein halbes Jahr ungefähr, laufen und die man sich angucken kann. Halt mit englischen Untertiteln. Sind ganz nette Sachen dabei, also ich habe mir das auf jeden Fall gemerkt. Angepriesen auf der Convention war Fukushima Monolog. Ich weiß nicht, ob Ariane jetzt kurz was sagen möchte.
Kann ich gerne machen. Und zwar geht das Ganze über einen älteren Herrn, der eben in der Nähe von Fukushima gelebt hat. Und bei der Evakuierung sind halt tatsächlich, ne, es konnte halt seine Mutter nicht weg und er ist bei ihr geblieben, beziehungsweise konnte, wollte nicht weg. Und so im Laufe der Zeit hat er dann, ist dann zwar auch seine Mutter gegangen, aber er konnte die Tiere, die dort eben alle ohne Versorgung zurückgelassen wurden, nicht alleine lassen. Es waren irgendwie zu Anfang über 200 Tiere, Hunde, Katzen, Nutztiere, alles, was da so in der Gegend war und versorgt werden musste, die wollte er nicht zurücklassen und ist dort dann eben geblieben, um sich um die Tiere zu kümmern. Und hat zu Beginn auch Spendenaufrufe gemacht, da wurde er von Freunden unterstützt, dass die das auf YouTube und so hochgeladen haben, damit er halt auch neues Tierfutter kaufen konnte. Weil ja, er hat erstmal sämtliche Bestände, die er irgendwo finden konnte, natürlich aufgebraucht, aber das ist jetzt 10 Jahre her. Er kümmert sich dort immer noch um die Tiere. Das reicht dann ja natürlich nicht, was er zuerst finden konnte.
Das ist so der Hauptkern der Doku. Er zeigt
was,
halt auch.
Was für Tiere sind das?
Wilde Tiere. Also es ist Haustiere, also Hunde, Katzen, aber auch Schweine, Hühner, Kühe.
Cool.
Wobei auch, da gibt es auch so eine Szene, wo er irgendwie so einen einen Kuhstall halt gefunden hat, wo irgendwie alles schon tot waren, bis auf eine Mutter mit ihrem Kalb, aber die waren schon so weit runter, ja, dass er gar keine Chance mehr hatte und ein paar Tage später waren die zwei dann auch tot. Also,
ja.
Also solche Szenen. Also es geht nicht nur um die Tiere, aber der Hauptkern ist halt die Tiere.
Und
also sie gibt halt einen schönen Einblick, weil er ist nicht der Einzige, der da unten halt.
Wie ist das mit den Tieren? Gehen die auch darauf ein, ob die Tiere auch über der Strahlung leiden?
Das hast du schon mal japanische Dokumentation gesehen? Ich gehe davon aus, nein.
Na, ich japanische weiß nicht so genau. Warte,
japanische
nein,
Dokumentation, nein. Japanische Dokumentationen kommentieren nicht.
Mhm.
Japanische Dokumentationen lassen die Person einfach reden.
Doch, ich habe schon mal gesehen.
manchmal kommt nur so eine kleine Nachfrage aus dem Off und das ist eigentlich auch sehr selten. Also die lassen die Person reden. Das ist nicht so, dass da so ein Off-Kommentator da irgendwie seinen Senf dazu gibt, sondern das ist wirklich, wie es in dem Fall auch wirklich heißt, Monolog. Nur die Personen vor der Kamera reden. Es gibt keine Stimme aus dem Off.
Und da er da halt einfach komplett alleine ist, über Jahre war, er meinte auch, es gibt Tage, da habe ich überhaupt nicht gesprochen und wenn, dann habe ich halt mal mit den Tieren gesprochen, weil es ist niemand da, mit dem ich reden kann. Und es ist halt auch eine total ruhige Stimmung. Er erzählt auch, dass er damals als junger Mann beim Aufbau der Kraftwerke beteiligt war. Man sieht immer mal wieder, wie die Aufräumarbeiten irgendwo hier und da im Hintergrund laufen. Er geht über so ein ehemaliges Reisfeld mit den Hunden spazieren, wo er auch nur meinte, ne, das war hier früher quasi der Stolz der Gegend im Dorf. Jeder hat eben hier geholfen, wenn irgendwas anstand. Und jetzt ist es alles verwildert. Und das treibt ihn zum Beispiel auch dazu an, dass er ein eigenes Stück von seinem Land anfängt wieder zu bestellen und dort halt Nutzpflanzen anbaut, Gemüse anbaut und das liegt halt direkt an der Straße und es kommen dann halt auch Leute vorbei und bleiben da stehen und so, was machen sie denn da? Naja, anbauen.
Aber es hätte ja trotzdem sein können, dass er davon berichtet, dass Tiere krank geworden sind oder so. Dass
ja,
er
das, naja, das braucht er nicht berichten, das siehst du. Aber es gibt einen Punkt, den habe ich auch schon woanders, also den kenne ich auch. Das fand ich aber schön, dass sie es mit reingenommen haben. Es gibt die, du kannst quasi deine Produkte, die du angebaut hast, testen lassen auf Strahlung. Ja. Und das fand ich so witzig, weil der Klassiker ist, ich meine, wenn man hier aus unserer Region das mitbekommen hat, was damals 1986 passiert ist, hieß es ja immer, du darfst keine Pilze essen.
Genau.
Und kein Wild. Das war ja immer die oberste Regel auch gewesen bei uns. Gerade anfangs als Kinder wurde einem eingebläut, keine Pilze essen aus dem Wald. Und dort findet er so einen XXL-Pilz und ist sich übelst einer am Abgrinsen und meinte, oh, der riecht ja so gut, riecht ja so gut. Und geht mit dem Ding, ich finde es so niedlich, wie die den dann in die Tüte reinstopfen.
Das ist
so geil. Und dann stopfen.
So
und der,
ein Monster.
Ja, so ein Monster, genau.
Gleich zu Anfang.
Und er bringt den dann da schon hin. Und ich weiß gar nicht, wie hoch der Wert, das ist ein mini, ganz kleiner Wert, den es noch haben darf. Und der übersteigt dem um was weiß, also das war vierstellig der Wert gewesen. Also, und die grinsen sich da nur einen ab. Und er sagte, ja, normalerweise wäre das grün oder vielleicht noch gelb. Aber der hier ist ja sowieso viel zu weit drüber. Aber das war, ja. Aber,
großes rotes X.
Aber es
wenn jetzt hier der grüne Haken gewesen wäre, aber so, nein, den kann er leider nicht essen.
Ja, aber die also speichern das ja, die Pilze. Über viele, viele Jahre.
Ja, ja, deshalb soll, Zellen, ne? Ja, das ist ja genau, deshalb sollte man ja Pilz, es war ja von vornherein klar, dass der Pilz verseucht ist. Aber es ist halt schön, um zu zeigen halt, wie es heute, es zeigt, es ist halt, die japanische Regierung will halt die Leute dort wieder ansiedeln. Und dann machen die halt so nach dem Motto, guck, und die Lebensmittel sind gut, wir testen das vorher. Dafür ist das halt gedacht.
Da habe ich auch letztens irgendwo eine Dokumentation gesehen, war aber keine japanische. Ich habe doch damals das mit diesen Taucherinnen gesehen. Ich weiß nur nicht, ob das japanisch war oder chinesisch oder
das war nicht chinesisch.
Koreanisch war das, glaube ich.
War das koreanisch?
Ich weiß es nicht mehr. Aber das war ja auch so, dass sie also nur berichtet haben, ne? Aus ihrem Leben so erzählt haben. Das ist, also vom Style her war das wahrscheinlich ähnlich.
Ja. Wenn wir einmal bei den Dokus sind, es gibt halt, das war auch in meinem Bundle gewesen, ein Film, den ich anfangs nicht ganz Kraft habe, aber gegen Ende dann schon und irgendwie jetzt auch, ja, er war okay. Der heißt Sayonara TV. Das ist ein Fernsehsender in Japan, eine Fernsehshow, die von Tokai TV betrieben wird und da ist dann halt ein Kamerateam, was halt in dem Fernsehsender ist und das quasi alles so ein bisschen dokumentiert und halt erstmal fängt halt an, dürfen wir überhaupt filmen, dürfen wir Mikros anfingen und dann siehst du halt wirklich dieses ja, nein, warum macht ihr das, ihr seid ja doof und ich finde das nicht in Ordnung, jetzt müssen wir ja nur noch nett sein und ihr wollt uns doch nur an die Wand stellen und so. Und da wusste ich erstmal, okay, soll das jetzt eine Dokumentation sein, soll das ein Film sein und so, aber der Film will einem am Ende einerseits einen Einblick in die Filmindustrie in Japan geben. Hinter einem Lächeln verbirgt sich nicht immer ein Lächeln. Aber das kennt man ja schon. Und ganz gut, am Ende zeigt er, man darf niemanden trauen. Nicht mal der Dokumentation, die da gezeigt wurde. Weil es kommt immer drauf an, wie der Blickwinkel ist. Und das macht einem die Dokumentation klar. Man sollte nicht immer nur einen Blickwinkel angucken, sondern mehrere Versionen sich anhören. Sollten sich vielleicht manche Menschen heutzutage in der aktuellen Lage auch mal zu Herzen nehmen.
Faktencheck.
Hüst. Ja. Also so, das ist so ein bisschen seitlich. Ist die Message finde ich super, aber von der Aufmachung war halt ein bisschen, jo, man sollte ihn nicht zu spät abends gucken. Aber wer da mal so einen Einblick haben will, auch gerade in das japanische Fernsehen, ich hätte es halt schön gefunden, wenn du zum Beispiel von dem anderen Fernsehsender auch mal so, ob die da auch so drauf sind. Weil es ist zum Beispiel sehr hart, aber das ist ja bei den Filmen, das hatte ich ja letztes Jahr schon gemerkt bei der Convention, da gab es ja auch so einen Film mit diesen, irgendwas mit Ameisen war es.
Ich erinnere mich immer nur an das, irgendwas mit einem rosa Blob oder so. Ich weiß es nicht mehr.
Nein.
Das war auch.
Da ging es auch um einen Mitarbeiter.
Meinst du jetzt die Periode was? Den Periodenfilm?
Nein, wir sind noch nicht auf der humoristischen Seite.
Aber Ameisen. Nein. Ja, ich glaube, vielleicht du hast doch was von. Doch, klar, das war doch so futuristisch, ne? Mit den Ameisen.
Nein, die Ameisen waren sinnbildlich für die Mitarbeiter. Ich weiß nicht, den genauen Titel.
Okay.
Da ging es ja auch darum, dass du keine Fehler machen darfst. Mhm. Und so ähnlich, das Thema wird ja auch angesprochen. Da haben die wo irgendwas Falsches gesendet oder so. Und da wird quasi die ganze Niederlassung zur Sau gemacht. Also das ist schon... Hui. Ja. Nun denn. Das war noch ein Vortrag gewesen. Da ging es darum, 10 Jahre, quasi was wir jetzt vorhin schon hatten, 10 Jahre danach... mit dem Titel Alles Under Control, ob die wirklich alles im Griff haben, aber da bin ich jetzt teilweise jetzt hier schon drauf eingegangen, waren halt 4 Personen aus unterschiedlichen Branchen, die da halt ein bisschen ihren Einblick gegeben haben, die Sprache in Land, in Wasser, wie viel real ist und so. Und was ich jetzt eigentlich schon die ganze Zeit erwähnt habe, man muss halt, das ist so ein Vortrag, da muss man dabei sein, das will ich jetzt auch nicht wiedergeben, weil es ging 1,5 Stunden lang.
Und der ist dann auch englisch untertitelt, ja?
Das waren deutsche Menschen gewesen.
Ach.
Und die das war wie so ein Zoom-Meeting. Oder es ging sogar über Zoom, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, es ging sogar über Zoom.
Und die haben dann Japanisch
gesprochen? Du warst dann halt der Besucher gewesen.
Hä? Haben die dann Japanisch
Das waren deutsche gelebt? Menschen, die in Japan gelebt haben. Oder leben. Also mit den entsprechenden Fachbereichen halt. Und dann halt darüber berichten. Ja. Sowas muss man sich halt anhören. Das ist halt... Hätte ich mir aber... teilweise sogar noch länger anhören können, weil die Thematik schon recht interessant ist.
Es klang jetzt so ein bisschen so, als wenn du sagen wolltest, es ist jetzt so ein bisschen verschwendete Zeit gewesen, aber war es nicht, ne?
Nee, aber ich will das jetzt hier nicht, das ist so eine eigene Thematik für sich. Mhm. Man muss sich einfach mal ein bisschen damit mit Fukushima und mit dem Unglück befassen und wie die mit Japan damit umgeht und ja, kriegt man einen guten Einblick.
Kommen wir doch endlich zum Anime. 7 Days War.
Ich habe nur einen einzigen geguckt. So viele waren noch gar nicht dabei. Ja, Premiere auch. Also viele Filme waren übrigens deutsche Premiere gewesen. Ja, es geht halt darum, fängt halt ein bisschen klassisch an. Es geht halt darum, dass ein Schüler sehr schüchtern ist und in seine Nachbarin verliebt ist, aber es ihr nie offenbart. Und dann eines Tages erfährt er, dass sie nach Tokio zieht. Beziehungsweise mitziehen muss, weil ihr Vater ist Politiker und soll dort einen Posten übernehmen, quasi. Das heißt, die ziehen innerhalb kürzester Zeit, sollen die nach Tokio ziehen. Und das findet er nicht so toll. Und er beschließt dann, ihr seine Gefühle zu gestehen. Zeitgleich, die treffen sich dann, ich weiß gar nicht mehr wo, die treffen sich irgendwie. Und sie macht dann aber den Vorschlag, sie will abhauen. Sie will sie 7 Tage, also es ist eine Woche noch, deshalb heißt es 7 Days War. Sie will dann halt sich verstecken, abhauen vor ihren Eltern, damit sie halt nicht mit nach Tokio muss. Ja, das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt, kann man sich eigentlich denken, aber darum geht es ja jetzt gar nicht. Es geht um die Message dahinter. Die fragen dann halt noch, erst denkt ihr, oh cool, nur wir zwei alleine, so. Dann sagst du, ja, komm, meine Freundin. Also ja, okay, die Freundin noch mit. Ja, und dann der noch, okay, der auch noch. Und also am Ende sind es zu 7. Und beschließen dann in einem ehemaligen, ich weiß gar nicht, ich glaube, was sie gefördert haben. Ich glaube, Kohle oder so. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht, was sie gefördert haben. Irgendwas haben die auf jeden Fall aus dem Erdreich nach oben gefördert. So eine alte Mine quasi. Und da buchten die sich ein. So ein bisschen so schön mit Keksen und so. So wie Ferienlager ohne Eltern, ohne dass sie was wissen. Ja, müssen dann aber ziemlich schnell feststellen, dass sie nicht alleine sind. Und zwar ist da ein Junge, hat sich dort eingenistet, der illegal in Japan ist. Und der eigentlich nur auf seine Eltern wartet, die er vom Dach aus sehen kann. Deshalb hat er sich dort eingenistet. Ja, das ist so die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist dann die Frage, erzähle ich meinen Freunden die komplette Wahrheit oder gebe ich meinen Freunden ein falsches Bild von mir, damit sie mich mögen? Weil das sind drei komplett unterschiedliche Charaktere mit komplett unterschiedlichen Ansichten, die da zusammen sind. Und ja, es kommt der Moment, wo man dann rausfindet, wer dort sich versteckt hat, wer halt so ein bisschen für Trubel sorgt, weil das geht, kriegt man natürlich mit. Und es kommt ein kleiner Shitstorm übers Internet, in dem gelästert und getuschelt wird. Also es geht auch ein bisschen Mob. Also der Anime reißt sehr viele Themen an. Was ich auch sehr gut finde, gerade das Internet wird ja nicht so oft, ist ja nicht so präsentativ in vielen Filmen, gerade in solchen Anime. Und ich finde, gerade die Jugend sollte da schon mal ein bisschen reflektieren. Nicht nur die Jugend, auch andere. Reißt ja alles gut an. Ist auch wunderschön alles gemacht mit Film und Optik, mit Musik und so. Aber ich finde, am Ende will der Anime zu viel und das geht alles ein bisschen unter. Also. Aber es ist ungefähr so, du kannst sagen, 50% des Filmes ist Larifari, juhu, wir verstecken uns. Kinderparty, Geburtstagsfeier, wir machen einen drauf. Dann kommt der Cut und dann ist ja quasi schon wieder alles vorbei. Jo.
Und wie war die Musik? Die ist ja, ja oft so halt nervig, deshalb.
Du guckst nicht viele Anime. Mm-mm. Nein, die war recht passabel gewesen. Also ich kann nicht meckern. Ich fand halt nur vom Inhalt her, der Film will halt einfach zu viel. Und das fand ich halt schade, weil der Ansatz sehr gut ist. Hat auch viele witzige Momente. Und ich verstehe auch absolut diese Message, die rüberbringen wollen. Aber es ist halt zu spät, kommt zu spät im Film auf und wird zu schnell abgehakt. Das fand ich halt ein bisschen schade. Weil dieses Abhauen und gegen die Eltern rebellieren ist ja an sich nichts Neues. Also neu war wirklich dieser Part, dieses Schutzbild. Ich meine, das ist ja in Japan sogar noch mal eine ganz andere Thematik. Dieses Schutzbild, das sie nach außen aufbauen, damit sie zur Gesellschaft passen. Und halt auch gleichzeitig zum Freundeskreis. Und dann fragt man sich natürlich, ist es diese Freundschaft wert, dass man sie anlügt? Oder ist es nicht besser, der Person die Wahrheit zu sagen?
Wie lang ging der denn, War das eher ein längerer? Also eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden? Weil ich frage mich, ob sie denn in der Zeit überhaupt noch...
1,5 Stunden.
Weil da hätten sie schon eine ganze Menge erzählen können, ne?
Ja, wie gesagt, fand ich halt ein bisschen schade. Weil der Ansatz ist gut, die Message, die sie so rüberbringen wollen, aber es geht halt alles so ein bisschen unter. Also sie hätten damit viel, viel eher anfangen müssen im Film. Meine Meinung. Kann man sich gut angucken. Wer jetzt sich überlegt, den mal zu gucken, weil der war ja auch so ein bisschen groß angekündigt halt auch. Auch der ist von Kase, ist der Film. Ist auch groß angekündigt. Also man kann auf jeden Fall gucken. Also ich will den jetzt auch nicht so schlecht machen. Also man kann ihn auf jeden Fall gut gucken. Ich würde ihn auch noch ein zweites Mal gucken. Ich fand es halt nur schade, dass man halt so ein wichtiges Thema, dass es halt so hinten runterfällt dann am Ende. So ein bisschen. Fand ich schade.
Der Fokus hätte einfach ein bisschen verschoben werden können.
Ja, ja.
Vielleicht ist der für eine junge Zielgruppe auch irgendwie besonders interessant.
Was ist interessant?
Vielleicht ist der für eine junge Zielgruppe auch besonders interessant. Also die selber vielleicht so in solchen Situationen sind.
Ja, auf jeden Fall. Der Bild, wie gesagt, der gibt gute Ansätze. Mhm. Das ist, finde ich, auch sehr angenehm. Aber jetzt nicht das Highlight, was ich am Ende dann doch irgendwie erhofft hatte.
Kommt als nächstes eigentlich dein Highlight?
Nö.
Ach so, weil ich habe nur gerade schon mich selbst gespoilert und deinen kleinen Artikel dazu gelesen. Und das klingt so, als wenn es dir sehr gut gefallen hat.
Ich schreibe generell positiv und das Negative am Ende. Das mache ich generell auch bei anderen Kritiken. Nein, Highlights, witzigerweise waren die Highlights, habe ich wirklich erst zum Ende gesehen. Das war ja nicht mal beabsichtigt gewesen. Das ist jetzt ein Film, das ist wieder so ein Sprachenmix. Kamata Prelude, ich weiß es selbst nicht mehr, wie man es ausspricht. Also es ist ein Film, wo quasi vier kleine Filme in einen großen Film zusammengepackt werden, die alle thematisch miteinander was zu tun haben. Also wie gesagt, man muss nochmal sagen, das ganz große Thema war ja Family gewesen. Family Matters war ja das ganz große Thema. Das ist auch bis jetzt in jedem Film Thematik gewesen, in irgendeiner Form. Family Matters heißt nicht immer Mutter, Vater, Kind, sondern Family Matters heißt ja auch, es kann einfach jemand sein, bei dem man sich wie bei einer Familie fühlt. Zum Beispiel. Also nicht dieses klassische Bilder, die es gibt. So, hier jetzt muss ich ganz kurz reflektieren. Das war auch aus meinem Filmbundle gewesen, mit den, wo es auch um Filmmaking geht. Deshalb, die sind alle so ein bisschen, die haben so einen Hauch einer Dokumentation alle gehabt, die ganzen Filme. Es geht halt um vier Geschichten, alles mit Frauen zu tun. Teilweise unter dem Aspekt Me Too. Sehr schön, eine Geschichte rauszupicken. Es geht halt, man muss sagen, ich hatte das Gefühl, dass die ersten drei Panels sehr gut ineinander übergeflossen sind. Also man hätte sogar das Gefühl gehabt, das sind quasi Nachbarinnen oder so, wo sich dann einfach die Geschichte wird weitererzählt. Nur das letzte Panel, abgesehen davon, dass es schwarz-weiß war und somit ja komplett aus dem Muster gefallen ist, da ging es dann um Kinder halt im Filmwesen. Das war dann halt nochmal ein Cut, der, es ist ganz putzig gewesen, das zu beobachten, wie man halt eine Szene mehrfach dreht. Und halt der Regisseur die ganze Zeit ganz putzig versucht, die Kinder halt zu animieren, da immer wieder ihren Text aufzusagen und die Kinder auch nach ihrer Meinung fragt. Das fand ich auch sehr schön, damit die halt auch am Ball bleiben und so. Selbst wenn die gefühlt 50. Jetzt übertrieben gesagt, 50. Mal die Szene nochmal spielen und der muss ja die Kinder irgendwie am Ball halten, damit die immer noch fröhlich ihre Rolle spielen. So, das war ganz niedlich gewesen. Passte aber irgendwie nicht so zurecht zum Rest. Weil der Rest hatte eher mit jungen Frauen zu tun, die unterschiedliche Ziele haben im Leben, die aber so mit der Gesellschaftsnorm gar nichts zu tun haben. Dieses klassische Bild ist immer noch, du bist in Japan nur anerkannt, wenn du Mutter bist und ein Kind hast, so ungefähr. Wenn du verheiratet bist vor allen Dingen. Du da uneheliche Kinder, also am besten ist, du hast ein Kind und bist verheiratet. Das ist, dann hast du dein Ziel erreicht. Und es gibt halt auch junge Frauen, die sagen, nö, will ich nicht. Ich will mein eigenes Leben führen. Ich will machen, was ich will. Ich will mir nicht vom Mann bestimmen machen lassen, was ich machen soll. Und dann gibt es halt zum Beispiel so eine Vierertruppe, die sich darüber unterhält. Und ja, wir sind selbstbestimmend hier. Und ich habe jetzt doch beschlossen, mich da in der Schauspielschule. Und hier, ich mache das und das. Und auf einmal kommt die eine an. Ah ja, ich habe mich verlobt. Allein diese Szene, die drei Gesichtsausdrücke der anderen. So grandios. Also wirklich authentisch. Wie dann eine wirklich, der alles entgleist. Eine, die nicht weiß, was sie sagen soll. Eine, die natürlich der Situation bedingt sagt, erstmal gratuliert, was man ja in so einem Fall eigentlich aus Reflex macht. Und dann so die andere, jetzt komm, jetzt gratuliert er wenigstens so ein bisschen, auch wenn es dir schwer fällt. Also, so eine Szene. Genau, später wird im zweiten Panel geht es dann eher um junge Frauen, die halt vorsprechen für eine Rolle und eine Szene nachspielen müssen. Die war auch sehr einprägsam, das fand ich auch sehr schön gemacht. Da stehen halt drei Männer, sitzen hinterm Tisch. Einer steht hinter der Kamera, alles Männer. Und die jungen Schauspielerinnen sollen halt eine Szene nachspielen, in dem ein Mann, eine junge Frau, also er ist Regisseur, das Mädchen ist eine Nachwuchsschauspielerin und er macht sich halt an das Mädchen ran. Und das sollten zwei Frauen nachspielen. Und die eine, das wussten die Regisseure nicht, hat das am eigenen Leib erlebt, wie das ist. Und hat dann natürlich, die erste Szene, die sie gespielt hat, war für mich absolut authentisch. Sie hat halt so gespielt, wie es halt wirklich ist. Die Männer kommen dir zu nah, rücken dir förmlich auf die Pelle und meinen mit ihren dämlichen Sprüchen, haben sie jetzt sofort, ist soweit, dass dein Höschen feucht ist und du dich breit machst. So. Machst du aber nicht. Und der Regisseur sagt dann im Hintergrund, das geht nicht, das müssen wir anders machen. Also das fand ich sehr faszinierend, wie die natürlich nicht durchblicken lassen hat, oder beziehungsweise der Clou war nämlich gewesen, dass der Regisseur der war, der sie damals bedrängt hat. Und er sich aber nicht mehr an sie erinnern kann, weil es halt so lange her ist. Also das war für mich der markanteste Part gewesen, weil ich fand das auch wirklich sehr gut rübergebracht, um zu zeigen, die Gesellschaft will die Wahrheit gar nicht sehen. Die wollen das gar nicht sehen, wie es wirklich ist.
Das war ihm zu realistisch.
Genau, das war zu realistisch. Wir müssen das anders machen.
Oder war es ihm nicht aufdringlich genug?
Ja, es ist schwer zu durchblicken, weil ich hatte das Gefühl, dass gerade anfangs hat er es definitiv nicht verstanden, was sie andeuten will. Ich glaube, auch bis zum Ende war er sich nicht hundertprozentig sicher, dass sie, was da angedeutet wird. Es ist schon ein paar Jahre zurück, aber du behältst dir ja sowas, wenn dich einer bekrapscht.
Ja, ja, und das ist ja für ihn, also für
er wollte jetzt halt groß, so, groß in der Branche raus. Er wollte jetzt krass groß in der Branche rauskommen, weil MeToo ist halt Thematik, und da sagst du nach dem Motto, jetzt bringen wir mal einen Film unter. So. Und ich finde es halt schön, wie das halt so aufgefasst wird. Das war ein schöner Einblick gewesen. Vor allem, wenn der Kameramann dann vertraulich in der Pause sagt, ja, nee, das kannst du nicht machen, das oder so ehrlich, du darfst nicht zu ehrlich sein, also in einer anderen Szene, aber wo dann zu der einen dann quasi, ich sag mal so, Raucherpause, sagt, ja, sei nicht so ehrlich, das kommt nicht so gut an. So, das sagt doch schon alles. Und das Schlimme ist, ich kann mir das 1:1 vorstellen in der Realität.
Ja.
Fand ich einen schönen Einblick in die Filmbranche, muss ich sagen. Wie gesagt, ich fand es halt nur ein bisschen komisch, weil die ersten drei gehen so schön fließend ineinander über und dann hast du diesen harten Cut, wo ich mich schon gefragt habe, habe ich schon den zweiten Film jetzt angefangen? Also das war ein bisschen komisch.
Vielleicht warst du zwischendurch eingeschlafen.
Ja. Nein, war ich nicht.
Aber es ist tatsächlich, wenn die ersten drei halt über Frauen gehen und es danach ein Kinder gibt, dass sie das dann halt auch so tatsächlich versuchen abzugrenzen. Kann ich mir halt wirklich vorstellen.
Ja, aber ja, es passte halt einfach nicht in das Bundle, also nicht in den Film rein. Das war halt, es wirkte nicht mehr stimmig. Das war halt für mich. Ich finde, wenn du sowas hast mit vier Geschichten, dann muss es auch irgendwie stimmig sein. Ja, meine Meinung. Ja, die nächsten zwei überspringe ich. Weil wir wollen ja über die Filme reden. Ich hatte mir noch einen Vortrag über die japanische Etikette angehört. Beziehungsweise das war auch mehr ein interaktiver Zoom-Vortrag, für den ich auch bezahlt hatte. Und dann gab es noch einen Beitrag, der war direkt im Anschluss. Da habe ich leider den Anfang verpasst. Da ging es um die Familie im zeitgenössischen japanischen Kino. Da wurde ganz am Anfang halt auf die Geschichte eingegangen und danach anhand von Filmen halt so Beispiele genannt. War sehr schön gemacht, allerdings wirkte das am Ende sehr gehetzt. Das fand ich ein bisschen schade. Ah, wirkte so wie, ich renne durchs Programm durch am Ende. Das war ein bisschen schade, weil die Thematik eigentlich interessant war.
Beim nächsten jetzt, der heißt ja Red Post on Asher Street, ne?
Ja.
Ich frage mich, warum die eigentlich alle englische Titel haben.
Weil sie damit auch international vielleicht etwas besser ankommen. Vielleicht kannst du dir auch den japanischen
das
Titel
war eine
auch
doofe
teilweise.
Frage.
Du kannst dir auch die japanischen Titel sind ja auch in den Schriftzeichen halt. Ja. Also wenn du sie lesen
könnte
kannst,
ich
dann
ja gar nicht lesen.
Ich kann es ja nicht lesen.
Ja, und dabei haben wir
jetzt
gar nicht
dir aber
Abend
auch,
und ich habe auch nichts getrunken außer Wasser und Kaffee.
Jetzt hast du aber direkt den Film genommen von einem Regisseur, den ich recht gerne gucke, und der ist auch international, also was heißt international, ist als über die Grenzen Japans hinaus schon etwas bekannter. Und war es ein Film von Sion Sono, und das war auch der längste Film. Ja, das war der längste Film, den ich geguckt habe. Den habe ich auch ziemlich zum Schluss geguckt, dann schon am Wochenende. Nee, habe ich den am Wochenende? Doch, ich habe den am Wochenende geguckt gehabt. Es geht, ich möchte eigentlich gar nicht so viel von dem Film erzählen. Wer Sion Sono Filme kennt, weiß ungefähr, welcher filmischer Stil einen erwartet. Mag vielleicht nicht jeder, und es mag auch nicht jeder, weil seine Filme sind alle so lang, muss man dazu sagen. Er liebt es, lange Filme zu machen. Es geht um einen roten Briefkasten. So bis jetzt so die runde Form quasi der britischen Briefkästen. Und in verschiedenen Situationen werfen halt Menschen, überwiegend Frauen wieder, oder junge, also unterschiedlichen Alters, werfen Briefumschläge dort ein. Und es wird halt immer kurz in verschiedenen, es sind unzählige Handlungsstränge, die aber alle zusammengehören. Also die bündeln sich alle so ein bisschen. Die alle, mit allen wird beschrieben, wie es zu dem wie es zu diesem Briefumschlag kommt, den die wegschicken, was in dem Briefumschlag ist. Und es werden halt die Emotionen gezeigt dazu. Und im nächsten Step wird halt gezeigt, was danach passiert, wenn der Brief angekommen ist und wenn wieder eine Rückantwort kommt. Das ist ja übrigens der Bezug zum Titel, damit man das so ein bisschen verstanden hat. Die ganz, ganz, der große Mantel, unter dem alles steht, es wird wohl ein Film gedreht und ein dort sehr beliebter Regisseur sucht halt noch entsprechend Protagonisten. Und hat halt eine Ausschreibung gemacht und dann bewerben sich da Hinz und Kunz und wollen da vorsprechen. Sei es, weil sie schon aus der Schauspielbranche kommen oder da Fuß fassen wollen oder so gar keinen Plan haben und einfach da reingedrängt werden. Es ist sehr unterhaltsam. Also ich hatte meinen Spaß.
Ach, Red Post heißt roter Briefkasten.
Ja, okay. Red Post Box könntest du auch schreiben, aber das ist ja...
War das einer deiner Highlights?
Jein. Ich mag halt den Regisseur. Also ich finde es einen sehr guten Film von ihm. Also das ist wie wenn du mich fragst, ob ich den Chef Lemire Comic mag. So, um einen Vergleich anzubringen. Also,
darum habe ich ja gefragt, er war es eins deiner Highlights.
Das ist einer, auf den ich mich gefreut habe, weil ich wusste, er ist von Sion Sono und er hat recht gute Bewertungen halt vorab schon bekommen. Von daher wusste ich, es ist jetzt nichts extrem Chaotisches, was kein Mensch versteht, sondern man kann ihn gut gucken. Kann man auch. Kann man definitiv gut gucken. Ich würde auch fast sagen, es ist ein guter Einstieg, um den Regisseur und seinen Stil kennenzulernen. Wie er aus einem vermeintlichen Chaos trotzdem es schafft, zu einem Ende zu kommen, wo alle am Ende gemeinsam auf einen Nenner kommen.
Ah. Das schaffen ja auch nicht alle.
Ja, das hat er sehr schön gemacht. So.
Jetzt kommt was Schönes.
Jetzt kommt was, wo ich nicht wirklich wusste, was mich erwartet. Und es ist jetzt in dem Sinne fast ein Highlight in der Hinsicht, weil es mich von seiner Schrägheit halt so unterhalten hat.
Ach, da also kann ich absolut, gleich einen Keks essen.
Ein absolut schräger Film, wo ich das Cover gesehen habe und dachte, habe ich Ariane direkt geschickt gehabt am Anfang. Ich sage, ich weiß nicht, um was es geht. Den Film muss ich gucken. Du siehst einfach nur ein Vorschaubild, wo da lächelnde Menschen sitzen und die sind blutüberströmt. So, ich musste nicht mal den Inhalt gucken, es war mir egal. Und zwar ist der Titel Wonderful Paradise. Und der Film, du machst dann den Film an, denkst dir, okay. Also wie gesagt, ich habe mich nicht wirklich schlau gemacht, um was es geht. Es geht, du siehst da halt ein Haus, wo ein Vater mit Tochter und Sohnemann ist. Und die eifrig am Packen sind und auf ein Umzugsunternehmen warten. Und die Tochter ist ziemlich gelangweilt und hat keinen Bock auf das alles irgendwie. Und die postet dann auf Twitter einen Post, in dem sie schreibt, dass Open House ist. Also offene Türen, kannst reinkommen, Party quasi. Ja, und dann kommen nach einer gewissen Zeit, sie ist erstmal perplex, dass der Tweet überhaupt so viel Anerkennung findet. Und nach einer gewissen Zeit kommen dann zahlreiche Leute. Erstmal ist es so ein bisschen, wo du denkst, jo, wurde zwar viel geteilt auf Twitter, so ein bisschen heiße Luft, aber es kommt keiner. Kennt man ja vielleicht auch. Und dann kommt dann unter anderem halt ein Pärchen, er ist Japaner und der andere ist, glaube, Inder, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, Inder war er.
Das würde zum Cover passen, weil das sieht so ein bisschen aus im Hintergrund, dieses Regenbogenfarben.
Ich glaube, der eine war Inder gewesen, genau. Die zwei sind da und die kommen dann, die hatten wohl Kontakt per Twitter mit ihr gehabt und ach, hier ist halt das Hochzeitspärchen, genau. Und wir wollen halt, weil alles so ein bisschen schiefgelaufen ist und als Hals über Kopf und ganz spontan, wir wollen jetzt heiraten und deshalb haben wir eure Hochzeitsfeier bei dir. Und die so, ja, kein Thema. Da siehst du die da halt in den popeligen Garten gehen. Wo wirklich schon, ja gut, die wollen ja ausziehen. Alles so mit Laub belegt ist und so ein kleiner Gartentisch. Kennt ihr diese Tische, die so gefliest sind, diese Runden?
Mhm.
Ja. So in dem Stil ist da ein Tisch und dann stehen sie halt und prosten sich zu mit ein, zwei anderen Leuten, die da halt schon da sind. Nämlich die Tante ist nämlich auch vorbeigekommen. Und die Mutter, die eigentlich geschieden ist, ist auf einmal auch da. Also denkt sie am Anfang, okay, das ist halt so Verwandtschaft und halt das Pärchen, was da jetzt unbedingt heiraten möchte. Wir haben halt ein bisschen Party. Und dann mit einem Schlag füllt sich aber die Bude und dann bricht das Chaos los. Also, ich weiß gar nicht, wo ich in dem Film anfangen soll. Das Problem ist, wenn du gewisse Sachen erzählst, spoilerst du ja schon wieder den Film. Deshalb kann ich die Szene nicht erzählen, wie dieses Blut passiert ist. Weil das wäre ein Spoiler.
Aber du schreibst das hier Problem. Was über eine mutierte Kaffeebohne. Das will ich wissen.
Ja, ja, da kann ich aber auch nur teilweise erzählen. Oh. Also, der Film ist sehr überdreht. Sehr übertrieben. Das ist... Okay, wir fangen von vorne an. Im ersten Moment, wo ich merkte, der wird extrem überdreht, ist, das sind Kinder, die sind am Schaukeln. Der eine steht auf der Schaukel und kommt nicht mehr runter. Und die zwei Freunde stehen da und sagen, ja, dann spring einfach runter. Nee, ich kann nicht. Dann siehst du, wie die zwei auf einmal im Waschraum sind, also die, die nicht auf der Schaukel sind, und sich die Kotze abwischen, weil der andere gekotzt hat, während er dann nicht von der Schaukel in den Schaukel, weil er wusste nicht, wie er die Schaukel anhalten soll. Und dann kommen die wieder zurück und sagen, ja, nee, wir haben jetzt keinen Bock mehr auf dich zu warten. Wir haben gehört, da wir gehen jetzt hier bei den Nachbarn hin und duschen da, weil wir sind so verschwitzt und voller Kotze und halb ausgewaschen, so können wir nicht nach Hause gehen. Das gibt Ärger. Also so kindliche Manier dann, die Mama schimpft und so. Und dann sagt die eine, komm, ich weiß hier genau das Haus, wo die ausziehen. Die gehen nie da hinten hin, wir gehen da jetzt einfach duschen, das kriegen die eh nicht mit. So, alles klar, die gehen und du siehst dann halt immer noch den Jungen auf der Schaukel und auf einmal siehst du da ein Stück Holz auf dem Boden liegen. Und dann siehst du die Mutter, die rumläuft und sagt, ich weiß seinen Namen nicht mehr. Sie ruft auf jeden Fall ihren Namen und sagt, wo bist du? Sie wusste, dass er dort auf dem Spielplatz ist und sieht auf einmal das Stück Holz, was zu ihr spricht. Und sagt, ich bin hier. Und sie nimmt dann das Stück Holz. Oh mein Gott, bist du es wirklich? Und trägt dann das Stück Holz durch die Gegend. Und er braucht ein bestimmtes Weihwasser, damit er wieder der Junge wird. Und sie läuft dann halt rum und kommt dann halt auch zu dem Haus und fragt dann halt rum, ob das Weihwasser jemand kennt. Und diese, wir kennen das Weihwasser nicht. Und dann ist die, und außerdem man spricht nicht mit Holzen, mit Stöckchen. Stöcke können nicht sprechen. Und dann nimmt der eine den Stock, weil sie ist dann ohnmächtig, halt so erschöpft, weil sie ihren Sohn halt nicht wieder hinkriegt, und steckt sich den Holzstock halt vorne in die Hose rein und denkt so, oh mein Gott. Das arme Kind. Also nur so ein, dann so ein, da ist dann so ein Opi. Also das sind alles Szenen ziemlich am Anfang, aber diese Szenen ziehen sich halt durch den ganzen Film. Da ist so ein Opi, er sieht aus wie ein Obdachloser, ist er aber nicht. Und er spricht mit einer Statue dort bei denen im Garten. Also man muss sagen, das sind etwas wohlhabendere Japaner. Also die haben dann auch so griechische Statuen halt im Garten stehen. Und er betet halt vor denen. Und dann sagt halt die Tochter, du weißt schon, dass es hier nicht Buddha ist oder so. Das ist einfach nur eine Statue. Und dann kriegt die Statue Laseraugen. Und der Opa ist total verwirrt und fällt dann in der Szene später. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kommt. Es kommt zu einem Handgemenge, der stößt sich am Kopf und bleibt auf dem Boden liegen. Und der Papa dann, oh mein Gott, er ist tot, wir müssen ihn wegbringen, und sagt dann zu dem Umzugsunternehmen, könnt ihr den nicht auch mit wegbringen? Die sind, nee, können wir nicht, dafür wurden wir nicht bezahlt, so nach dem Motto.
Okay, dann gebe ich euch Geld. Dann
nehmt ihr und er so, komm, ihr macht das, und dann quetschen die dann mehr wie in so eine Schublade rein, und dann geht das weiter. Letztendlich wollen sie den beerdigen, und Beerdigung in Japan ist ein bisschen anders. Und vorher wird halt groß getrauert. Also die Feier wird dann später zu einer Art Beerdigung noch. Und man möchte dann quasi mehr oder weniger die Hölzer, die haben die wunderschön aufgebettet mit Blumen und Hölzern und wollen halt die quasi dem Feuer übergeben.
Oh nein, Moment, der Stock ist ja mit auf dem Holzhaufen.
Nein, was? Nein. Und in dem Moment steht der Opi wieder auf. Und alle, oh mein Gott, er ist vor den Toten zurück. Und dann kommt dann später die Tochter vorbei und sagt, Vater, hast du schon wieder toter Mann gespielt?
Also ich habe Fragen.
Erste Frage ist, wo kann ich den Film jetzt noch sehen?
kriegt man bestimmt raus. Also ich habe jetzt nur zwei Stränge erzählt, die jetzt nicht ganz so viel spoilern, weil es gibt natürlich, das Blut hat natürlich eine Bedeutung. Die Stockgeschichte geht natürlich noch weiter, das Pärchen geht noch weiter, dann kommt noch ein Radfahrer vorbei, oh mein Gott, der ist auch so Gold wert. Also es wird einfach noch grandios. Also es ist so übertrieben und absurd, dass es schon wieder gut ist. Also, und am Ende ist so, okay, wir gehen wieder nach Hause. Also ein sehr unterhaltsamer Film.
Aber wieso wird der zu einem Stock? Ich verstehe es.
Das wird sich vielleicht ja noch klären. Nicht,
nee, ist vielleicht auch einfach völlig egal.
Wie heißt der Film? Wonderful Paradise. Es geht um Wunschvorstellungen.
Also wie, fällt mir jetzt gerade nicht ein, wie hieß noch diese Serie in den 70ern? Paradise Island, nee. Sag schon, Ariane, du weißt doch bestimmt, wie das heißt. Fantasy Island.
Das ist wie so ein Albtraum, in dem, was heißt Albtraum vielleicht, für manche ist es definitiv kein Albtraum. für eine Traumwelt, in die man kurz flüchtet, in der alles möglich ist, auch diese absurde Kaffeebohne. Deshalb sage ich nur, ich weiß gar nicht, habe ich sie auch reingeschrieben, das muss ich gerade spoilern, also für mich selber spoilern, genau. Also den Stock habe ich erwähnt, den Fahrrad habe ich gewähnt, eine Hochzeit, zwei Eispickel und mutierte Kaffeebohne.
Ich will jetzt schon die Kaffeebohne kennenlernen.
Oh, die Kaffeebohne, so Gott.
Und die Eispickel.
Ich kann und will nichts zu der Kaffeebohne sagen, weil die steht als Symbol für so viele Sachen.
Irgendwie hat Stocky aus Adventure Huhn jetzt für mich gerade einen ganz anderen Kontext.
Ja. Ja, also es ist auch nicht nur ein Stöck.
Ich finde seinen Tod auch gerade viel dramatischer.
Also man muss dazu sagen, der Stock ist wirklich so Oberarm, Unterarmlänge, also ist wirklich eine komplette Armlänge. Also ist wirklich ein größer.
Ja,
also
damit ist er deutlich größer als Stocki.
Also ist kein Stöckchen, es ist schon größer.
Ich hatte übrigens, mein Klassenlehrer früher hieß übrigens auch Stocki, fällt mir gerade ein. Stockinger. Stocki.
Willst du ihn nach einer traumatischen Kindheit befragen?
Nee.
Ob er früher auch nicht von Schaukeln runterkommen konnte?
Oh Mann.
Also ich habe viel gelacht bei dem Film. Viel gelacht.
Jetzt kommt noch mal ja, was.
Also Ariane Schönes. Wird er gefallen. Sandra glaubt, weiß ich nicht so, aber Ariane ja. Allein die Szene, also, oh Gott, Ariane wird die Eisszene mit den Eispickeln, die Szene mit den Eispickeln wirst du lieben. Es gibt mehrere Szenen dazu. Grandios. Grandios.
Ich sag ja, ich will jetzt eigentlich nur noch wissen, wo ich das Ding sehen kann.
Kriegen wir raus. Das kriegen wir raus. Ja.
Und dann kommt was mit fliegenden Untertassen oder so.
Ja.
Yeah.
Also jein. Nicht das, was du jetzt denkst. Achso. Weil der ist eigentlich gar nichts. Der ist
aber
eher
hier
traurig,
steht doch Flowing Galaxy.
Ja. My Blood and Bones in a Flowing Galaxy von dem Regisseur Sabu. Den ich auch sehr gerne gucke, muss ich dazu sagen. Der schafft es nämlich auch, so persönliche Schicksale sehr gut zu verpacken. Und geht da, kann auch sehr emotional in den Filmen werden. In dem Film geht es um Kiyosumi, der seinen Vater sehr früh verloren hat. Und um darüber hinwegzukommen, möchte er halt so werden wie sein Vater, nämlich ein Held. Sein Vater ist damals ums Leben gekommen, da war wohl ein Unwetter gewesen, ein Unfall, ein Auto ist in den Fluss gestürzt. Und mit den Insassen drin. Und der Vater konnte halt gut schwimmen und ist halt rein und hat die halt gerettet. Sich selber konnte er aber nicht retten. Also er war dann so entkräftet, dass er von den Wassermassen weggerissen wurde und gestorben ist. Also, das ist so die Geschichte. Und der Junge hat sich halt vorgenommen, er möchte genauso werden wie sein Vater. Also er möchte ein Held werden halt. Er möchte eine heldenhafte Tat vollbringen. Er ist aber Schüler. So, und das ist ja dann nicht so einfach, eine Heldentat zu begehen. Also er versucht dann hier so Superheldenposen und so, was seine Mutter immer recht amüsant findet. Und durch Zufall kriegt er halt mit, dass in der Schule ein junges Mädchen gemobbt wird. Also richtig fies gemobbt wird. So mit ausgegrenzt, Schulzeug runterschmeißen, Stuhl wegkicken, also weiß ich, ob man so ein bisschen japanische Schulen kennt, die haben da nicht so wie hier bei uns so Zweiertische, sondern jeder hat seinen einzelnen Tisch. Also sie wird komplett ausgegrenzt. Und er beschließt dann mit seiner heldenhaften Mission, ich rette jetzt das Mädchen. Das ist meine Mission. Und seine Freunde erklären ihn erstmal für Banane. So. Also er sagt aber nein, ich möchte da jetzt hin. Und er so Stück für Stück macht ihr auch, realisiert sie dann auch, dass da jemand ist, der da ihr helfen möchte. Wobei sie anfangs halt wirklich mit Schreikrämpfen reagiert. Also jedes Mal, wenn er ihr zu nahe kommt oder sie berührt, schreit sie ihn an. Das ist so dieser Abwehrmechanismus. Und es dauert ein bisschen, bis er dann wirklich sich ihr nähern kann, ohne dass sie direkt einen Anfall bekommt. Und das Umfeld auch merkt, okay, der Junge meint es ernst, der möchte ihr wirklich helfen. Ja, die zwei kommen sich halt auf einer freundschaftlichen Nähe auch näher. Und dann kommt halt auch ans Tageslicht durch, ich weiß gar nicht mehr, ob die Hausaufgaben gemacht haben. Ich weiß nicht, auf jeden Fall war sie bei ihm gewesen und die Mutter hat die zwei dann nach Hause bringen wollen. Und sie sind dann aber unterwegs auf der Strecke ihrem Vater begegnet und sagte sie dann, nee, komm, lass mich aussteigen, ich steige zu ihm ein. Und die Mutter von ihm, vom Kiyosumi, plaudert dann wild drauf los, wie Mütter dann halt manchmal so mit sind, um die Stille zu überbrücken, und plaudert dann drauf los. Und du merkst, ach du Scheiße, es wird immer peinlicher, es wird immer peinlicher. Und du merkst in dem Moment schon, irgendwas ist mit dem Vater nicht in Ordnung. Das merkst du auch an der Reaktion des Mädchens. Und da denkst du dir schon deinen Teil. Und kurze Zeit später sieht er sie dann auch, wie sie mit Hoodie bei ihm vor der Tür steht, voll mit blauen Flecken. Also kann man sich das schon denken. Also sie hat einen sehr gewalttätigen Vater zu Hause. Das ist so der Hintergrund. Und die beiden flüchten sich halt so ein bisschen in so einer Traumwelt, weil sie sagen dann so nach dem, das ist übrigens dieses UFO, von dem die Rede ist, sondern nach dem Motto, das ist unsere Rettung. Eine entfernte Galaxie, weil sie gucken dann auch in den Himmel rein und solche Geschichten. Also es ist sehr schön gemacht. So dieser Wunsch, jemandem zu helfen und aus die Flucht quasi vor der Realität ist es ja in dem Moment. Und dadurch bauen sie sich halt so ein bisschen so ein Fantasiegebilde auf. Und es wird noch sehr derb in dem Film. Und am Ende kommt noch ein Clou. Weil es wäre nicht Sabu, wenn er nicht irgendeine Überraschung noch hätte. Ja. Ich finde, also ein Film, der in Anführungszeichen recht harmlos anfängt und dann wirklich mit derber Brutalität einschlägt, also wird richtig derbe, und am Ende hat er nochmal so einen kleinen Kniff drin. Also hätte ich nicht gedacht, auch allein bei dem Titel nicht. Ich wusste jetzt auch, das geht so auf freundschaftliche Ebene, aber dass es so derb wird, habe ich nicht mitgerechnet. Hat mir sehr gut gefallen.
Ich glaube, ich kann das nicht so gut angucken.
Ja, er geht, also, ja.
Ja.
Ich muss sagen, der Film geht sehr sanft, also sanft ist immer falsch, klingt immer so komisch, aber er geht sehr gut mit der Thematik um, aber er hat auch keine Scheuklappen auf, also er zeigt halt, wie es ist. So Stück für Stück, wie der Junge halt die Realität rauskommt, so siehst du es halt auch als Zuschauer dann. Ja, das alles hat irgendwie seine Gründe in irgendeiner Form. Also ein sehr guter Film von Sabu, kann ich auf jeden Fall sagen. Kann man sich auf jeden Fall angucken, wenn man mit solchen Thematiken umgehen kann.
Lockern wir die Stimmung doch nochmal wieder kurz auf. Unter welcher Bezeichnung feiern die Japaner ihre blühenden Kirschbäume? Hanami, Noyama, Yukan.
In Yukan ist was zum Anziehen.
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist Hanami, oder?
Ja.
Guck mal.
Du hast nur die Fragen rausgesucht.
Ich habe die hier. Das ist geo.de Reisequiz. Konnichiwa, 10 Fragen zu Japan. Ich habe auch noch eine ganz schwierige. Moment. Welche Farben trägt die Flagge von Japan? Nicht beantworten, bevor ich die vorgelesen habe. Rot und weiß. Rot und gelb, rot und blau.
Das die ist ganz schwer, Sandra. Die,
ich sag ja, das ist
lila.
Lila. Fast.
Lila. Rot und lila?
Kamikaze-Farben.
Aber hier sind auch noch andere interessante Sachen. Also das wüsste ich zum Beispiel nicht. Warum haben einige Sitze in Bussen und Bahnen eine andere Farbe? Es handelt sich um einen Werbegag von Coca-Cola. Sie sind älteren Menschen vorbehalten. Sie können als Privatsitz gekauft werden. Wisst ihr das?
Davon habe ich noch nie gehört. Wenn es
Privatsitze wären, wäre das ja total.
Aber dann musst du ja immer auf deinen Sitz warten.
Sie sind älteren Menschen vorbehalten, ist die Lösung.
Ach so, das waren die Vor... Ach so, ich habe das jetzt so... ich habe es falsch gehört. Ich habe verstanden, ich habe das in einem zusammenhängenden Satz jetzt gehört.
Ach so, du hast gedacht, dass die Älteren, ja, das Coca-Cola, ja, für ältere Menschen, ja, Privatsitze gekauft haben. Genau.
Das
wäre auch in Ordnung.
Und habe noch überlegt gehabt, das mit den Älteren kommt mir bekannt vor, aber das andere habe ich noch nie gehört und dachte, hä?
Oder was sind Manga-Kissers?
Jetzt bin ich auf deine Vorschläge gespannt.
Ja, ich habe jetzt extra gewartet, damit du nicht wieder denkst.
Nein, ich möchte die Vorschläge
spezielle
hören.
Spezielle japanische Cafés, eine besondere Modeform unter Schulkindern oder fruchtige japanische Cocktails. Ich muss erst nach der Lösung hier scrollen, wartet. Ariane, du darfst. Deine Zeit läuft.
Meine Zeit läuft. Ich schwanke zwischen den Schulkindern und einfach fruchtige Cocktails, weil es so schön ist.
Miep. Beides falsch. Nee,
also ich kenne das nicht unter der Bezeichnung.
Spezielle japanische Cafés. Ja, wer weiß was.
Ja, aber die Bezeichnung kenne ich nicht. Die ist mir kommt. Wie heißt
Manga Kissas. Oder Kiss. Kiss Ass. Können so wie Kick Ass.
Ah, ich habe da. Ja, ich kenne die. Ja. Ja,
ist doch auch egal. Ich habe es falsch vorgelesen.
Ich dachte, warum gibt es Manga-Kissen, habe ich mich die ganze Zeit gefragt.
Manga-Kissen, genau. Welches Unternehmen heißt nicht wie eine japanische Stadt? Nee, das lese ich jetzt nicht vor, das ist ja voll die Schleichwerbung.
Okay, dann keine Schleichwerbung.
Wie heißt der Kugelfisch, der in Japan eine gefährliche Delikatesse ist? Sashimi, Goldfisch. Fugu, Goldfisch. Shiitake.
Goldfisch.
Nein, Shiitake.
Goldfisch.
Shiitake, Goldfisch oder Shrimp.
Shrimp?
Da gibt's jetzt, das nein, das habe ich mir ausgedacht. Es gibt immer so drei Antworten.
Ach so.
Gesehen davon, dass es Fugu ist, finde ich Goldfisch immer noch schön. Mhm.
Goldfisch.
Achtung, Auflösung. Goldfisch. Der goldene Fugu-Fisch.
Ja.
Kommen wir doch zum nächsten Film. Was haben wir denn da? Family of Strangers.
Ja.
Psychiatrie passt zu unserem Quiz.
ein sehr ruhiger Film. Es geht um das, was ich schon mal erwähnt habe, oben dieses Family Matters, dass halt Familie nicht immer heißt, man muss Blutsverwandt sein, sondern man kann sich einfach jemandem zugehörig fühlen und sagt, das ist meine Familie. Hier geht es auch um drei Menschen, eine junge Frau, einen jungen Mann und einen älteren Mann. Sagen wir mal so, er fängt, wie der Film anfängt, weil das war eine sehr interessante Einleitung gewesen, wo ich erst dachte, ich habe den falschen Film angeklickt. Und zwar siehst du, das ist übrigens dann aber auch ein stilistisches Mittel, das habe ich dann später festgestellt, der Film ist ähnlich schwarz-weiß. Der ist nicht komplett schwarz-weiß, aber der ist so etwas schwarz-weiß, ich weiß nicht, wie man das nennt. Also er ist nicht komplett schwarz-weiß. Du hast gemerkt, das ist...
Sepia?
Nee, es war kein Sepia. Ist egal, wir nennen es jetzt schwarz-weiß. Kann mir sein, dass mich mein Gedächtnis trübt. Auf jeden Fall siehst du eine Szene, wo ein Mann halt, in Japan gibt es noch Hinrichtungen, wo halt ein Mann hingerichtet wird mit einem Strick um den Hals. Sprich, der wird dahingestellt, schwarzer Stoffbeutel über den Kopf, Kordel drum gelegt, alle überprüfen das, es wird das Go-Zeichen gegeben, dann geht die Klappe auf, er fällt halt runter, unten stehen dann halt Männer, die halt mit der Uhr da stehen und die Zeit stoppen, so nach dem Motto, nach einer gewissen Zeit ist halt vorbei, Sauerstoffzufuhr ist rum, er kann jetzt nicht mehr leben. Du siehst aber auf den ersten Blick, dass dann jemand zappelt, diese Todesreflexe sind gar nicht da. Und man macht ihn dann ab und dann kommt ja nochmal der ärztliche Check, ob er denn jetzt noch lebt oder ob er gestorben ist. Und dann stellt man halt fest, der lebt noch. Und dann gibt es wohl irgendwo eine Gesetzeslücke, ein Gesetz, demnach es Menschen, die bei so einer Hinrichtung nicht sterben, wohl die Chance haben auf ein zweites Leben. So, das ist so die Szene und dann kommt Cut. Dann auf einmal ist man in einer Psychiatrie, wo man diverse Charaktere kennenlernt. Unter anderem halt einen älteren Herrn, der in einem Rollstuhl sitzt mit einer Decke über den Schoß. Und es ist dieser Mann, der damals überlebt hat. Der ist quasi, ganz toll in der Psychiatrie sein zweites Leben führt. Ja, es kommt dann noch, es ist so typisch, es wird halt mit dem Film Einer flog übers Kuckucksnest ein bisschen verglichen, also so eine Art Hommage auch an den Film. Also man lernt die unterschiedlichsten Charaktere kennen, die aber letztendlich alle ihre Freiheiten genießen wollen. Es gibt wohl draußen auch eine Töpferei, wo die halt töpfern. Bei manchen merkst du halt nicht sofort an, dass sie verrückt sind. Erst wenn halt gewisse Schlüsselszenen kommen, so kleine Trigger. Ansonsten agieren die komplett, ich sag mal, normal, ohne dass du denen irgendwie anmerkst, dass sie einen Grund haben könnten, da in der Psychiatrie zu sein. Und eines Tages kommt dann halt ein Mädchen dahin, wo du im ersten Moment auch denkst, was geht da ab? Weil die Mutter zerrt sie förmlich dahin und sagt, sie muss. Und dann kommt halt raus, dass sie wohl suizidgefährdet ist. Die kriegt dann auch einen Anfall, rennt aus dem Büro raus aufs Dach und stürzt sich vom Dach auf Raul runter. Ja, sie überlebt, weil sie in einem Busch gelandet ist. Und ist ab sofort auch in der Psychiatrie. Somit ist die Geschichte des jungen Mannes, des jungen Mädchens und des älteren Herrn, der halt auch, also alle haben quasi eine zweite Chance bekommen, die halt jetzt quasi eine Art Freundschaft entwickeln. Das ist so, ich möchte halt nicht so viel hinwegnehmen, es ist sehr ruhig erzählt, du erfährst halt immer in diesen Schwarz-Weiß-Rückblenden so ein bisschen was von der Vergangenheit der einzelnen Charaktere und dann siehst du auch, wenn die dann auf quasi in der Gegenwart wieder auf sie eintrifft. Und es geht natürlich, der Film geht natürlich deutlich weiter, also es ist wenn man das Cover sieht, kann man sich schon denken, die sind auch mal außerhalb der Psychiatrie unterwegs. Mehr möchte ich dazu auch nicht sagen.
Also ich fand ihn, ja? Vielleicht darfst du das nicht sagen, aber warum sollte der hingerichtet werden?
Ich weiß nicht, ob es direkt am Anfang genannt wird. Das wird ziemlich spät im Film auch genannt. Also ich weiß es. Es wird im Film gesagt. Man kann davon, du kannst davon ausgehen, wenn du in Japan hingerichtet wird, dass du jemanden umgebracht hast.
Gibt es in Japan überall die Todesstrafe?
Also das ist jetzt eine Frage, die kann ich dir nicht beantworten. Ja. Ich weiß, dass sie wohl noch existiert. Also die existiert dann noch. Die ist wohl noch nicht soweit ich weiß, noch nicht abgeschafft.
Und durch Hängen, also Leute.
Ja, ob das jetzt noch Praktika ist, weiß ich nicht. Das weiß ich, schätze mal, wenn es eher so Injektionen aktuell. Bin da nicht im Bilde, ich weiß es nicht. Ich hatte nur, glaube ich, vorletztes Jahr hatte ich, glaube ich, nochmals gesehen, dass da nochmal jemand hingerichtet wurde. Also ich glaube, die haben die noch. Müsste ich aber jetzt googeln.
Ja, klingt interessant auf jeden Fall.
Ist halt sehr ruhig erzählt. Also wirklich sehr ruhig. Und ich hatte auch zwischendrin, das war einer der wenigen Filme, wo ich auch mittendrin mal auf die Uhr geguckt habe. Also weil er mir wirklich zu ruhig war. So interessant die Thematik auch ist, er war halt wirklich sehr ruhig erzählt. Das ist so mein größter Kritikpunkt eigentlich gewesen, weil wenn ich drin auf die Uhr gucke, ist halt immer ein bisschen doof.
Wie lang war der denn?
Google. Weißt du? Die sind alle so im Schnitt zwei Stunden lang gewesen. Ach,
der war auch 2 Stunden. Ja, okay, wenn das dann sehr ruhig ist. Ne?
Das ist ja ziemlich genau 2 Stunden. 1 Stunde 75 Minuten.
Also. 57. Ich muss dich korrigieren. Ich bin gerade auf deinen Link hier gegangen. 1,57.
Was habe ich gesagt?
75.
Ja, geht ja sowieso nicht, weil man das nicht so angibt. Ich habe mich einfach so verdreht.
Ja, das macht ja nichts. Verknickt.
Das war ein Versprecher.
Ja, aber finde ich, klingt interessant. Also.
Ja. Und dann sind wir eigentlich schon beim letzten Film.
Und bei dem Titel habe ich jetzt erst an den Manga gedacht. Promised Neverland.
Nee.
Aber habe ich wirklich, das war meine erste Assoziation, hat aber überhaupt nichts damit zu tun, ne?
Nein, überhaupt nicht. Hier wird er mit dem dicken Finger in der Wunde der Dorfgemeinschaft rumgebohrt.
Und heißt The Promised Land, ne?
Ja. Genau. Darum geht es. Ich hatte eigentlich, es gab noch einen anderen Film aus der Rubrik, so mehr so Krimi war das gewesen. Ah, ich bin nicht so der größte Fan von japanischen Krimis. Wenn, dann muss es bei mir schon da ein bisschen härter schon zugehen. Also da muss dann schon wirklich Blut spritzen. Klingt jetzt komisch, aber ich finde die Krimis meistens mir zu fad sind die irgendwie. Da gibt es nur ganz wenige, die mir gefallen. Von daher nehme ich da auch gerade mit so einem Festival dann Abstand, wenn ich dann auch nochmal Geld dafür, also ich sag mal, für einen Stream Geld bezahlen muss und das jetzt nicht als Disc zu Hause habe. Deshalb habe ich da jetzt nur den einen hier genommen, weil der mich dann doch irgendwie gereizt hat. Und zwar geht es halt darum, dass es sind wieder verschiedene Erzählstränge. Es geht überwiegend darum, dass eine Mutter mit ihrem Sohn, der, ich will nicht sagen geistig behindert ist, aber du merkst, dass er so ein bisschen halt seine Probleme hat. Er hat auf jeden Fall, irgendwas hat er, was nicht genau benannt wird. Das merkst du an, wie er agiert, wie er geht, also du merkst es einfach. Er kann aber ganz normal arbeiten gehen, also er kann sein eigenes Leben führen. Und er zieht mit seiner Mutter dort in so ein Dorf und ist dann aber trotzdem die ganze Zeit so eine Art Außenseiter. Man lebt sein Leben und eines Tages verschwinden halt ein Mädchen, ein kleines Mädchen. Und man sucht natürlich den Täter und findet niemanden. Ich finde es übrigens faszinierend, dass man immer nach einem Mann sucht.
Natürlich. Stimmt. Und
Statistik sagt es.
Ja, ich finde es faszinierend. Man sucht immer grundsätzlich nach einem Mann. Haben die jetzt auch gemacht. Und also große Suchaktion, wie man es dann kennt, übliche, also anfängt ganz normal an, dass man erstmal die Verwandtschaft abklappert, dann geht man durch die Reisfelder, Polizei, Nachtsaktionen, alles wird durchkämmt, aber man findet sie halt einfach nicht. Ja, man lebt dann halt so sein Leben, es ziehen ein paar Jahre ins Land. Mittlerweile ist das Dorf ein bisschen belebt worden, unter anderem weil halt ein Mann beschlossen hat, eine kleine Imkerei da aufzumachen und so ein bisschen halt auch Geld reinzubringen und ein bisschen Werbung für das Dorf zu machen. Das ist so die eine Geschichte, so ein älterer Herr, der dann halt quasi nochmal neue Fußstapfen fassen will. Dann gibt es den Erzählstrang, weil es waren damals ja zwei Mädchen unterwegs, die waren Freundinnen und die eine ist verschwunden und die andere lebt noch. Sie macht sich bis heute Vorwürfe und man sieht sie ganz oft an einer Weggabelung stehen, quasi wo sich ihre Wege damals getrennt haben, um jeweils nach Hause zu gehen, wie sie halt damals diesen Tag reflektiert. Und nach jeder Reflexion erfährt man immer noch mal so ein bisschen mehr, was da passiert ist. Und dann gibt es halt noch den Strang mit diesem jungen Mann, also diesem Jungen, der sich zu einem jungen Mann entwickelt hat und auch jetzt ganz normal alleine lebt, immer noch ein bisschen so unter der Fuchtel der Mutter. Aber trotzdem lebt er selbstständig und dieses Mädchen freundet sich ein bisschen mit ihm an. Also sie begegnen sich durch Zufall und sie merkt dann, oh, der ist ja ganz nett, also der auch von seiner Art her und so. Und dann durch einen blöden Zufall ist halt wieder jemand verschwunden und man meint natürlich, wieder ein Opfer, einen Täter finden zu müssen und es kann ja eigentlich nur ein Außenseiter sein. Also beginnt man eine richtige Hetzjagd, also wirklich eine Hetzjagd. Das ist wie wenn man einen Hund jagt, so ungefähr war das, auf diesen jungen Mann. Mit diesem, der so, ich will nicht zurückgeblieben sagen, weil das klingt so komisch. Also es ist der Außenseiter halt. Beginnt eine regelrechte Hetzjagd wirklich auf ihn, die nicht gut endet. Ja, ob er nun der Täter war, wird in dem Punkt anfangs überhaupt nicht geklärt. Man denkt sich halt, es fällt, gegen Ende fällt der Satz erst. Aber das ist so ein Satz, der hat sich eingebrannt. Ja, wir brauchten ja jemanden, dem wir die Schuld geben mussten. Wir brauchten ja jemanden. Der fällt erst recht spät, als jemand damit konfrontiert wird, warum habt ihr so eine Hetzjagd begonnen, obwohl ihr ja nicht mehr wisst, ob wahr oder falsch, sondern nur, weil ihr einfach so. Und dieser Satz ist sehr prägnant, weil man nämlich merkt, weil man nämlich irgendwie das Gefühl hat, dass das Dorf andauernd, wenn irgendwas schief geht, seien es die banalsten Dinge, halt ein Opfer sucht. Und das nächste Opfer ist der gute Mann, der seine Imkerei aufgemacht hat. Also es ist so, wirklich dieses nach außen sieht alles nett und rosig und schön aus und wir leben zusammen und haben hier unsere Festivals und haben unsere Traditionen und sind halt immer schön auf dem Dorf und trinken ein gemeinsam, kennt man ja auch teilweise von den Dörfern. Und sind alle ganz nett, aber wehe, es läuft etwas schief und irgendwas ist komisch. Ja. Hat mich ganz positiv überrascht. Und das Ende ist jetzt auch nicht eindeutig.
Das finde ich ja gut.
Genau, das hat mir ganz gut gefallen. Und halt wirklich diese Aussagen, die da halt auch dieses, wir brauchen jemanden, der schuldig ist. Ja, das kann man auf viele Szenen übersetzen. Also es war ein Film, der mich wirklich positiv überrascht hat.
Klingt auch wirklich gut.
Das ist ja so ein ganz klassisches Motiv eigentlich auch, ne? Mich erinnert das an so viele Sachen. Also klassische, ich weiß nicht, wie heißt dieser Krimi aus den 50ern oder so, als ein, wo der einzige schwarze Mann in dem Dorf auf jeden Fall der Mörder ist. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Oder auch die dritte Staffel American Gods. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Wo ja auch ein Mädchen verschwindet. Und da gibt es auch noch mehr Handlungen natürlich, ne? aber auch ganz klassisch in so einer amerikanischen Kleinstadt und alles ganz schön und so. Es geht jetzt ein bisschen anders aus, weil es eine Fantastik-Serie. Das war sehr geil, die Staffel. Aber es ist halt auch so, ne, dass jemand, da ist halt alles oberflächlich ganz wunderschön. Und dann wird da halt jemand gefunden, der ein bisschen komisch ist, weil da ist ein Junge, der zieht immer Mädchenkleider an. Dann hetzen alle auf ihn. Also es ist irgendwie so ein klassisches Motiv. Klingt auf jeden Fall interessant.
Ja. Vor allen Dingen, dass du als Zuschauer gezwungen bist, selber zu denken. Also der Film gibt dir ganz viele Möglichkeiten, was passiert sein könnte. Wer damals wirklich das Mädchen entführt hat. War es überhaupt einer aus dem Dorf? War es einer, der vorbeigefahren ist? Ist ja wieder das andere. Es ist ja ganz oft in solchen Fällen auch einfach einer, der da durch Zufall halt vorbeigefahren ist. Also es ergibt dir viele Optionen und du musst am Ende deine eigene Lösung finden. Fertig! Krieg ich jetzt einen Keks?
Sandra, kannst du bitte einen Keks rüberreifen?
Ja, Moment. Entschuldigung.
Ich hab's knuspern gehört. Bis hierhin.
Bitte einen nicht angebissenen Keks ich rüberreichen.
Ey, weißt du, ja, ich geb dir einen Keks. Moment, steck dich den nächsten Keks im Mund.
Ich hätte hier noch.
So typisch,
ja, oder? Ich hab so ein Rosinenbrot gegessen. Und da sind noch die vier Ecken da.
Die vier Ecken?
Ja, die.
Die vier. Du isst ein Rosinenbrot und lässt die Ecken?
Ja, aber dann hast du doch neue Ecken.
Ja, nein, das sind die Rinde, weil das wäre zu laut gewesen, die zu essen. Da habe ich die. Die esse ich zum Schluss.
Sandra hat sich die Kruste abgeschnitten an ihrem Sandwich.
Nee, rausgebissen.
Rausgebissen? Ich habe das zusammengeklappt und dann habe ich halt erstmal in die Mitte reingebissen.
Das ist ja total witzig. In Deutschland gibt es ja sowas nicht, ne? Aber in Spanien zum Beispiel auf den Kanaren im Supermarkt gibt es immer dieses Brot sin cortado, also ohne Rinde. Und ich weigere mich immer, das zu kaufen, weil ich finde das einfach unfassbar, dass man sowas überhaupt verkauft.
Ist das normales Brot oder ist das so Weißbrot?
Toast.
Das habe ich aber schon mal gehört.
Sin cortado steht dann da drauf. Ja. Ich glaube, einmal musste ich nachgeben, haben wir das, glaube ich, gekauft. Aber nein. Also ohne, dass Kinder dabei waren natürlich, ne?
Ich wollte gerade sagen.
Nee. Und ich glaube, in Amerika gibt es das auch. In den USA, meine ich.
Ja, in Amerika bestimmt. Also da ist es ja der Klassiker, der für die Kinder die Kruste vom Toast abzuschneiden. Wobei man sich fragt, was für eine Kruste hat Toast überhaupt?
Ist mörderisch. Die ist mörderisch.
Das hat dieser Rosinenstuten auch. Also eine, fast keine. Ich esse das ja gleich noch.
Ja, darisch
hat Toast. Aber für viele sind ja Rosinen eh schon aus der Hölle. Also ich liebe Rosinen.
Ich habe ja auch Rosinenbrot.
Ja, also ich mag das eigentlich. Ich kann es nur nicht mehr so viel essen.
Also uns verkraulst du nicht, Sandra.
Ja. Ich fand es übrigens total interessant, wie Familien in Japan eigentlich so gestaltet sind. Ich wollte es irgendwann fragen und dann erzähltest du es aber ja auch schon, dass die anerkannte Familie halt tatsächlich so ist, verheiratet und es muss auch auf jeden Fall ein Kind da sein.
Und am besten, das ist ja nämlich, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, er geht arbeiten und du verdienst quasi kein Geld. Das wäre am besten.
Und du,
also er ist der Hahn im Korb. Was ja für ihn, was für die Männer ganz oft halt auch so eine Drucksituation ist, weil sie halt entsprechend verdienen müssen.
Ja.
Ist das typische Klischeebild, muss man so sagen. Japan entwickelt sich ja auch. Also wir wollen jetzt nicht alles und das ist, wie man hier in Deutschland sagt, es gibt nur Mutter, Vater, Kind. Und ich meine, in Deutschland ist ja der Klassiker, wenn du sagst, du bist verheiratet, hast zwei Kinder. So.
Ist das so?
Ja.
Ich dachte anderthalb.
Anderthalb? Okay. Einmal durchsägen. Ja, so ein bis zwei Kinder.
Naja, jemand anders hat die anderen anderthalb, hat dann drei und ich dann keins.
Okay. Aber ist ja auch so der Durchschnitt. Also wenn du jetzt so Deutschland runterbrichst, das ist ja auch so ein Klischeebild. Mutter, Vater, Kind, Haushof, Auto, Hund, Garten, Wiese.
Mutti ist Hausfrau.
Ja, keine Ahnung, aber ist halt da drüben wirklich so. Das ist, und das wird halt in verschiedenen Weisen. Ich fand es halt auch so schön, dass die Frauen und jungen Mädchen halt wirklich so präsent waren in den Filmen. Das fand ich sehr sympathisch.
Ja. Das scheint ihr dann nicht zwingend so gegeben zu sein, wenn sie eigentlich eher immer wieder in die Rolle
also man, Hausfrau man gibt,
Mutter
man
halt
gibt,
tatsächlich ja genau man gedrängt sind.
Man gibt ja es ist das darauf wurde halt in dem einen Vortrag eingegangen, wie wird zum Beispiel auch die Mutter in Filmen dargestellt. Das war auch eine Thematik. Wie gesagt, ich fand den Vortrag generell, dass er einfach, es wirkte zu gehetzt, gerade wo ich dachte, oh, jetzt wird's interessant. Und dann hieß es, ah nee, wir haben keine Zeit mehr. So,
ja. Aber es war schon alles heteronormativ, ne? Oder war das jetzt Zufall, weil du Filme ausgesucht hast, wo halt...
Ich hab, Sandra, ich spoiler nicht.
Ah, alles klar. Danke.
Ich bin jemand, der nicht alles ausspricht.
Ja, nee, weil wir nur darüber gesprochen hatten und... Es gibt ja durchaus auch viele Manga, die
und für mich, ja, für mich sind aber viele Sachen, für mich sind viele Sachen auch normal, die nicht extra erwähnt werden
ja,
müssen.
Ja, natürlich. Selbstverständlich.
Und von daher erwähne ich das auch nicht, vor allem, wenn es einfach zum Film dazugehört. Ja. Also es kommt schon andere Sachen vor.
Ja, aber es ist doch gut, dass man es weiß. Also.
Ja, also ist jetzt nicht typisch Mann, Frau, immer. Aber das war jetzt auch nicht der Hauptkern gewesen. Also.
Ja, aber es ist ja gut zu wissen, einfach... wenn man sich auch fürs Festival interessiert, dass die sowas natürlich nicht aussparen. Das wäre ja fatal.
Ja, wobei man ja immer noch mal in Japan sagen muss, das ist ja sowieso alles sehr eigen dort. In der Hinsicht. Gibt ja genügend, die bis heute das nicht offen ausleben. Weil sie halt von der Gesellschaft ausgegrenzt werden. Das ist ja dort
umso
noch deutlich...
dass sie es halt tatsächlich trotzdem nicht ausgegrenzt
haben. Und das ist noch
haben.
Deutlich schlimmer als hier bei uns. Deutlich schlimmer. Das ist zum Beispiel auch dieses wahre Gesicht zum Beispiel, was ich erwähnt habe. Wie gesagt, ich habe keine Details erzählt, aber es kommt schon vor. Also es wird schon immer wieder mal aufgegriffen, weil in Japan ist es halt nicht die gleichgeschlechtliche Ehe zum Beispiel. Kannst du machen, heißt aber nicht, dass es anerkannt wird.
Zum Beispiel. Ist das ja ist, auch in ja, vielen Ländern nicht so, leider. Ne?
Beziehungsweise wird es dort auch generell nicht gesehen, aber es gibt halt immer mehr, die Stimmen werden halt immer lauter dort.
Und was ich, glaube ich, letztes Mal schon gefragt habe, und Ariane, du sagtest es ja auch schon, hoffentlich kann man das noch mal irgendwo anders gucken. Ich glaube, wenn man nach den Titeln googelt oder so, kann man wahrscheinlich
ja,
was finden.
Ja,
ne?
Die gibt
irgendwann
es entweder
vielleicht sogar synchronisiert.
Gerade bei den größeren Regisseuren werden definitiv noch Discs rauskommen. Die sind ja alle recht, ich glaube, die ältesten sind von 2019, also die anderen sind ja 2021 sogar. Das sind recht frische Filme. Das dauert ja ein bisschen, bis das hierher schwappt. Gerade mit der Synchronisation. Wenn du natürlich englische Untertitel machst, kann es sein, dass du auf dem englischen Markt deutlich schneller kriegst. Ja. Ansonsten, es gibt ein paar Streaming-Dienste, wenn man da mal sucht, dann findet man die, also jetzt nichts Illegales, sondern wirklich legale Seiten, dann werden die mit Sicherheit nach einer gewissen Zeit dort auch auftauchen.
Ja, aber Streaming-Dienste sind immer legal, oder?
Nein.
Gibt es echt? Gibt es Illegales?
Natürlich, gibt es noch ganz viele.
Damals gab es doch auch Kino.TU.
Ja, damals.
Ja, es gibt aber noch genügend Sachen, die illegal sind, auch wenn sie nach außen so tun. Also es lohnt sich da ein bisschen mal zu recherchieren, bevor man da irgendwann... Selbst wenn man so nach dem Motto, oh, ich bezahle doch Geld dafür. Ja, das heißt aber nicht, dass die Seite legal aufgebaut ist.
Ich esse jetzt meine Cortado. Nicht, dass es dahinter
du sagst,
heißt.
Also du willst sie da rumknuspern.
Ja, man hört sie gar nicht, merke ich gerade. Aber man hört, dass ich was im Mund habe. Cortado, natürlich. Ich mache jetzt ein Foto für euch. So.
Sandras Futterfotos. Der krönende Abschluss unserer Nippon Connection Sonderfolge oder so.
Genau. Ja, war wieder sehr schön. Vielleicht, also mich hat ja dieses Thema Familie so ein bisschen abgeschreckt, muss ich ehrlich sagen, weil das ist nicht so ein Thema, was mich, ja, da habe ich so meine eigene Baustelle, glaube ich. Irgendwie habe ich da Bedenken gehabt, ne? Und wahrscheinlich wäre es aber genau richtig gewesen, weil die Baustellen da behandelt werden, ne?
Ja, es ist halt schwer. Also man muss sagen, ich habe ja nur gab ja noch deutlich mehr Filme. Ich habe jetzt nur das geguckt, was mich interessiert hat. Und bei mir lag halt teilweise wirklich der weil halt mich auch interessiert, halt gerade diese Verluste damals durch irgendwelche Naturkatastrophen oder so, war halt bei mir sehr prägnant gewesen. Ja, Oder halt Gewalt in der Familie.
Aber es gibt ja auch immer was Neues. Also die Themen sind ja jedes Jahr unterschiedlich. Also wer weiß.
Ja.
Was nächstes
Jahr. Nächstes Jahr möchte man ja auch gerne wieder vor Ort dann.
Achso, ich wollte gerade sagen, vor Ort in Japan.
Nein.
Würde Christine sonst so einen Hut auch machen, nachdem sie ja jetzt schon Reiseberichte sich angeguckt hat? Dia-Vorträge.
Dia-Vorträge, genau, Dia-Shows habe ich mir angeguckt, genau. Aber ganz ehrlich, wenn ihr die gesehen habt, hättet ihr auch Lust bekommen, da hinzugehen. Also es ist wirklich, das war ein guter Vortrag gewesen, ja.
Aber wenn das dann vor Ort ist, dann gibt es keine Online-Möglichkeit mehr?
Das ist die große Frage, die jetzt viele schon gestellt haben, ob die halt, also was ich mitkriege, ist man nur am Überlegen, eventuell einen Bruchteil ins Netz zu stellen, weil man möchte natürlich den Hauptaugenmerk machen, dass du dorthin gehst. Ist ja, wer mal so Festivals gesehen hat, es gibt ja verschiedene Filmfeste, die finden ja eigentlich immer in einem Kino statt und nicht per digitalen Stream. Eventuell jetzt durch Corona ist ja teilweise ein Umdenken entstanden. Vielleicht sagen sie ja dann, was weiß ich, die 10 Filme könnt ihr digital gucken und die anderen nicht. Die sind wirklich Premiere dann im Kino.
Ja, weil das wäre also schon schön, ne? Dann.
Ja, vor allem, wenn du nicht in der Nähe von Frankfurt wohnst. Genau. Finde ich es auch schön. Also zumindest ein Bruchteil. Ich würde es ja verstehen, wenn sie sagen, wir machen nicht alles, aber zumindest ein Bruchteil würde ich schön finden. Und wenn es nur immer so ein gewisses Zeitfenster ist.
Gibt es denn Infos darüber, wie gut das so angenommen wurde? Also mehr als vorher, als es noch Präsenzveranstaltung war sozusagen oder also weniger?
Da habe ich keinen Vergleich. Ich weiß nur, dass es wohl auf jeden Fall dieses Jahr sehr gut angenommen wurde, die Streamingdienste.
Bestimmt nur, weil wir das letzte Mal die Folge gemacht haben.
Genau. Wir sind schuld. Ganz alleine.
Genau. Nee, ich weiß auch nicht, ob die sich
niemand sehen.
Also da habe ich noch nichts zugelesen. Ich weiß auch nicht, ob die da sich so weit in die Karten schauen lassen, dass sie sagen, es ist digital. Mhm. Wobei ich das nicht ganz glaube, weil die machen ja vor Ort noch den ganzen Gewinn halt mit Verkaufsständen, mit, es gibt ja wie so kleine Märkte da wohl auch und mit den Essensständen. Das ist ja auch wie so eine Kulturveranstaltung förmlich. Es wird aber wohl angedeutet, also so habe ich das jetzt durch den Zeilen rausgelesen, dass eventuell nicht nur Frankfurt nächstes Jahr das macht.
Ah, okay.
So habe ich das verstanden. Das war aber so durch die Blume da mal so angedeutet in einem Vortrag. Von daher, ich lege nicht meine Hand ins Feuer. Also die erweitern sich
auch. Gucken wir mal, ob wir diese Blumen sprießen werden.
Also sie wollen sich auf jeden Fall erweitern und das ist ja schon mal ein positives Zeichen.
Definitiv.
Sie könnten ja nach Düsseldorf oder so.
Gen Norden.
Nee.
Du gönnst uns aber auch gar nichts, ne?
Ihr kommt zu mir runter.
Aber hier gibt es auch was Cooles in Hannover. Ich habe das nämlich zufällig letztens hier irgendwo auf dem Plakat gesehen. Es gibt hier so ein, wie heißt denn das, Kleinkunstkino? Nee, so heißt das nicht. So Programmkino. So, die im Künstlerhaus. Und da kann man jetzt so ein Jahresabo abschließen. Das ist recht günstig. Ich weiß gar nicht mehr, ob das 60 Euro im Jahr oder 120 Euro im Jahr kostet. Und dann kannst du online mal deren Filme gucken. Und das wird auch beibehalten, auch nach der Pandemie. Das wollen die als zusätzliches Standbein aufbauen.
Also ihr wisst auch, dass es in Hamburg auch ein japanisches Filmfest gibt.
Nö.
Gut. Gut, dass ich... Weil es gibt nicht nur das hier in Frankfurt.
Ich kenne nur das.
Nee, gibt auch noch andere.
Wir kennen das ja nur wegen dir.
Es gibt noch das Japan-Filmfest in Hamburg.
Ich kenne nur das Fantasy-Filmfest.
Das gibt's auch, ja. Das ist übrigens, ich habe gerade mal gegoogelt, 18.8. bis 1.9. Das 22. Japan-Filmfest Hamburg ist wieder ein Online-Festival.
Da ist das Japan-Festival oder das Fantasy-Filmfest?
Japan Filmfest Hamburg. So, habe ich mich aber noch nicht mit beschäftigt.
Hier gibt es in Hannover immer so einen Japan-Tag, ein oder zwei Tage mit so Picknick und so und total schön. Aber das findet jetzt ja auch schon länger nicht mehr statt. Tja. Dankeschön.
Ja, danke fürs fleißige Schauen und Vorstellen der Filme.
Habe ich natürlich alles nur für den Podcast gemacht.
Selbstverständlich, das war schwere Recherchearbeit. Mhm.
Aufgeopfert habe ich mich.
Und jetzt müssen eigentlich alle nur noch ganz schnell über irgendwelche Coffee, PayPal oder sonst was Links dir doch das Geld schnell spenden, damit deine Auslagen wieder reinkommen.
Ja, ja.
Das landet dann wieder bei mir, weil ich die Einzige bin, die so ein Coffee-Ding auf ihrer Seite hat.
Stimmt nicht. Ich habe mittlerweile auch eins. Ah, du hast auch eins.
Super. Das wusste ich noch gar nicht.
Sandra, klick, klick,
klick. Nee, ich klicke klick. Gar nicht. Ich sitze hier nur. Ich sitze und bewege mich nicht.
Ach so, stimmt. Du kannst auch gar nicht klicken. Du hast ja nur deinen Stift.
Nee, ich habe auch eine Maus, aber keine Tastatur derzeit. Weil das bringt mein Notebook-Dings hier durcheinander. Weil ich zu viel Bluetooth habe.
Sandra hat Probleme mit blauen Zehen.
Ich habe mir auch währenddessen die Nägel lackiert übrigens.
Ich merke schon, ja, mein Vortrag war sehr informativ.
Nein, das mache ich total gerne. Das entspannt mich. Haben
alle total gut.
Die sind jetzt alle selig eingeschlafen.
Nein.
Ja, aber ich habe die ganze Zeit deiner Stimme gelauscht. Und ich hoffe, wir haben auch alle anderen Zuhörer damit sanft in den Schlaf wiegen können.
Ach so, Sandra macht
immer tun während unseres Podcasts.
Sandra, machst du da noch eine große Ansage?
Wegen unserer Pause.
Ja.
Ja. Ich wusste zwar nicht, dass ich jetzt eine Ansage machen soll, aber wir machen, also der Comic-Klatsch macht jetzt eine kleine Sommerpause.
Genau.
Haben wir uns so überlegt, weil es sind so ein paar Sachen, ja, ist halt so, ne? Manchmal ist einfach viel los und es ist auch immer ganz heiß hier oben in meinem Zimmer. Und bei euch, glaube ich, auch. Und Flori spielt im Sommer auch verrückt und Ariane muss auf der Terrasse sitzen. Wie dem auch sei. Wir machen eine Sommerpause. Wann sind wir denn zurück? Kommen wir im Juli zurück? Mitten im Sommer?
Oder erst im August.
Oder im August. Das wissen wir noch nicht so genau.
Schauen wir mal, wie das pausentechnisch
so passt. In der Zwischenzeit könnt ihr auf unseren Blogs lesen. Oder Ariane auf YouTube zugucken. Yeah, Ariane hat jetzt einen YouTube-Kanal. Da kommen ja wohl hoffentlich noch welche.
Ja, wenn ich die Zeit dazu finde. Aber ich habe ja jetzt Sommerpause vom Podcast, habe ich gehört.
Wir haben jetzt Zeit, um gebucht zu werden von anderen professionellen, uns bezahlenden Podcasts. Wir kommen gerne zu euch.
Wir hätten Termine frei. Wir haben
jetzt was frei. Give us your money. Wir hätten Termine frei.
Wir lächeln dafür ins Mikrofon.
Ja, vielleicht machen wir irgendwelche anderen lustigen Sachen. Keine Ahnung. Instagram, Challenge.
Vorlesung.
Ach so, stimmt. Vorlesung. Ich habe Antwort bekommen übrigens. Aber ich verrate jetzt nicht von wem. Von einer Künstlerin, deren Werk wir demnächst gerne vorlesen möchten. Aber sie denkt jetzt noch nach. Was ja legitim ist.
Ja, denken ist völlig legitim, sollte jeder regelmäßig tun.
Ich tue das nicht.
Ja. Ja, deswegen sollten die Leute das durchaus regelmäßig tun. Darum ist Denken immer legitim.
Ja, in der Zwischenzeit könnt ihr ganz viele andere schöne Podcasts hören, die es da so gibt.
Sandra hat vor kurzem eine kleine Liste auf Twitter veröffentlicht.
Ich empfehle übrigens den Zack Snyder Cut. Wenn ihr wissen wollt, was das ist, müsst ihr die aktuelle Folge vom Streterbender-Strehwerk-Podcast hören, SBS-Podcast. Einfach großartig.
Und trotz Sackmangel in unserem Podcast haben wir trotzdem diese Anfrage bekommen.
Also da müsst ihr die Folge hören, damit ihr wisst, worum es geht. Clean your balls. Es ist so absurd.
Immer schön glatt halten. Immer schön glatt halten,
Sandra. Und Thorsten Sträter hat davon erzählt, dass er das bekommen hat. Inzwischen haben wir alle das auch, glaube ich, bekommen.
Nein.
Ja, das kommt noch, Christine. Ach,
nein.
Es dauert nicht mehr lange, dann kommt Wendy oder so.
Christine hat, glaube ich, einfach diese Anfragefunktion ausgeschaltet.
Ich sehe das schon, wenn mich jemand anschreibt. Ich kann es ja.
Das kommt noch. Ich habe es auch gelöscht.
Nein, ich habe bisher aber auch nichts bekommen.
Das kommt noch.
Ich gucke ja in die Vorschau rein.
Ja, das mache ich auch. Na gut. Dann, also hier wird es auch immer wärmer. Wie gesagt, Sommerpause wegen Hitze im Obergeschoss.
Gut, dann gehen wir jetzt ins Hitzefrei oder hat noch jemand was zu sagen?
Hunger.
Ich habe noch drei Cortados.
Hunger, müde, Pipi. Nee, Getränke habe ich. Muss auch noch kein Pipi. Ich führe das jetzt nicht weiter. Es ist noch nicht unten angekommen. Also ich muss noch nicht aufs Klo. Aber ich hätte gern was zu essen. Die Sandra gibt mir nichts, die isst mir alles weg.
Diese Klo-Geschichte ist meine Baustelle.
Die legst einfach noch weg.
Ja. Dafür esse ich gleich einen Donut. So.
Wenn wir irgendwann mal Patreon haben, ne? Heißt das eigentlich Patreon oder Patron? Keine Ahnung. Patron ist das aus Harry Potter. Wenn wir das irgendwann mal haben, dann stellen wir dort.
Kaufen wir Donuts?
Nein, dann stellen wir dort einen nachgestellten Blooper ein von meinem Klo-Desaster.
Okay. Ja.
Patron Exclusive genau. Material, Sandra und die Klospülung.
Und viele andere lustige Sachen. Ja.
Ah, demnächst lassen wir einfach noch zusätzlich die drei Spuren gleichzeitig Aufnahme übers Internet laufen für unseren wunderschönen Blooper vor der Aufnahme, wo wir dreimal die Aufnahme starten mussten, weil immer einer nicht richtig geklickt hat.
Ja, blöd, dass das keiner aufgenommen
und gespeichert. Und da ich immer kurz versetzt war, habe ich jetzt immer etwas eher geredet als die anderen.
Ja, genau, das genau.
Hinterher wieder
damit ich da nicht so viel bearbeiten muss.
Genau, so. Sandra hat nämlich extra dafür ihre mentalen Kräfte auspacken müssen heute. Darum ist sie jetzt, glaube ich, auch besonders fertig nach der Folge.
Ja, wieder Cortado in den Mund stecken. So, ihr lieben Rosinen. Macht's gut und vielleicht treffen wir uns demnächst nochmal im Comiczimmer, ne?
Ja, das war ja ganz gut gelaufen.
Dann vielleicht das nächste Mal auch nicht ganz so spontan im Comiczimmer mit mehr Vorlauf und mehr Teilnehmern. Aber wir hatten Spaß mit euch.
Ja, super.
Und Bock darauf, das durchaus zu wiederholen. Und ich glaube, alle Beteiligten hatten auch Spaß dran.
Ja. Und es war ja eine kleinere Runde und ich fand es auch ganz gut, weil ich habe mir ein bisschen Sorge gemacht, wenn jetzt mehr Leute kommen, dann geht das irgendwie gar nicht. Also stell dir vor, da sind nachher...
Da hätten wir mehrere Tische aufgemacht, das ist doch gar kein Problem.
Dann hätten wir ein Zoom-Meeting gemacht. Da fühlen wir uns alle wie auf Arbeit.
Das
oh Gott, nee. Oh. Nee, schön mit unseren kleinen Stammtischchen.
PowerPoint-Präsentation. Zoom-Bees sind wir dann. Kennt ihr die Zoom-Bee von Illustrier? So eine Biene, die im Zoom-Meeting ist.
Ich kenne nur das fette Bienchen.
Ich kenne den Zoom-Bieber.
Kenne ich auch.
Ich kenne nur das fette Bienchen.
Ja. Ich habe ein fettes Bienchen übrigens vorne. Eine große blaue Holzbiene. Die muss ich unbedingt noch fotografieren. Die größte Biene, die es so gibt, die kommt immer hier zu Besuch.
Sandra macht wieder Naturfotografie.
Ja, mit dem Handy, voll professionell.
Keiner hat gesagt, dass du das professionell machst. Dafür haben wir Christine.
Genau. Also.
Macht ihr ABC mit vielen hübschen Naturfotos auf ihrem Blog. Nur so zur Info für euch.
Ich stelle auch heute wieder einen Beitrag ein. Also wenn die Folge läuft, ist der schon oben.
Tada!
Ja, und guckt. Wegen des Comics...
Nochmal schnell überall Werbung machen, weil wir in die Sommerpause
wegen des Comics-Zimmers
also, müsst ihr habt auf, genug genau, Unterhaltung. Müsst ihr
auf Twitter und Instagram die Augen, Ohren, Dings da.
Genau, das Koma-Lesen läuft auch weiter.
War super letztes Mal.
Ja, das läuft auch weiter, also das pausiert nicht.
Selbst ich
lesen
was
können
gelesen.
Wir.
Immer vom 1. bis zum 7. des Monats lesen wir zusammen mit euch Comics, Manga, Bücher, Hörbücher, Zeitungen, Zeitschriften, Fachbücher, alles, was ihr wollt. Wir sind da total flexibel. Macht einfach mit, kommentiert. Lasst uns teilhaben an dem, was ihr gerade lest.
Oh, ich habe gerade eine Idee.
Was auch immer es ist.
Ich habe gerade eine Idee, aber die erzähle ich gleich im Off. Die ist noch nicht bereit für die Aufnahme.
Voll der Spoiler.
Ja, ist es.
Nicht Spoiler, sondern, wie heißt das? Trailer.
Teaser.
Damit blenden wir jetzt aus.
Wir blenden jetzt aus und werden immer leiser.
Wir sagen jetzt bye bye.
Jetzt schon völlig. durch. Macht's gut. Tschüss. Achso, was, wir wollten doch Tschüss auf Japanisch sagen. Wie war das noch? Bye-bye.